Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookedmagazin.de. Wir reden über die frisch angekündigte Mass Effect Legendary Edition, den möglichen Kauf von Codemasters durch Take-Two und es gibt unsere Eindrücke zu Assassin's Creed Valhalla, Dirt 5 und The Mandalorian. Das alles und mehr jetzt bei Folge 295 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom und mir zugeschaltet ist erneut der Robin.
Guten Tag. Ich freue mich sehr, euch alle zu sehen und freue mich auf diesen aufregenden, wundervollen Podcast für uns alle.
Kannst du das in noch begeisterterem Ton vortragen, bitte?
Hallo, mein Name ist Robin Schweiger und ich bin ekstatisch, kommenden 90 Minuten mit meinem guten Freund und Kollegen.
Mein Hobby sind Videospiele, die machen mir sehr viel Spaß.
Da passieren immer Dinge. Demnächst kommt die Xbox Series X raus. Ich kann es nicht erwarten.
Ja. Ich bin genauso serious wie die Xbox.
Gott, du kannst doch sowas nicht. Oh mein Gott. Jetzt fühle ich mich ganz im Zugzwang den ganzen Podcast lang, lieber Tom.
Es ist halt momentan so, dass wir ja beide so ein bisschen, wie ich gerade im Vorgespräch erfahren habe, den News und Videos, die so droppen, um die Next-Gen-Konsolen ausweichen, weil es gibt ja schon ganz viele Reviews und ganz viele Videoberichte und PlayStation haut ein State of Play raus, in dem 12 Minuten Demon's Souls-Footage gezeigt wird und ich denke mir die ganze Zeit so, ja, das will ich alles noch nicht sehen, ich habe das ja dann die nächsten zwei Wochen selbst, das ist ja Teil meines Jobs, darüber auch zu berichten und da will ich mich nicht zu sehr, da will ich nicht zu voreingenommen rangehen. Deswegen versuche ich es bestens zu ignorieren.
Bei mir ist es gar nicht so sehr dieses bewusste Ignorieren und mehr so, das interessiert mich gerade nicht so sehr. Weil Demon's Souls weiß ich halt, dass ich das super sehen will und Spider-Man, ich weiß auch exakt, was dieses Spiel ist. Und dann die UIs, so bei der Xbox weiß ich exakt, wie das UI aussieht, bei der PlayStation eigentlich jetzt auch, nachdem ich drei Screenshots gesehen habe. Deswegen das, also so richtig, ich freue mich halt sehr auf die Next-Gen-Konsolen, aber es ist ja etwas, was in vielen Reviews halt auch gesagt wird und was offensichtlich ist, was jetzt keine neue Erkenntnis ist, ist, dass ja diese nächste Generation in vielerlei Hinsicht so ein bisschen wie ein sehr großes Xbox One zu Xbox One X und PS4 zu PS4 Pro Upgrade ist. Und das nimmt ihm so ein bisschen dieses Unbekannte, dieses Aufregende, oh mein Gott, was kommt mit der nächsten Generation, was ist denn HD? Noch nie von gehört. Das ist natürlich einerseits ein bisschen schade, aber andererseits finde ich das auch ganz okay. Das führt aber halt dazu, dass ich jetzt nicht unbedingt den großen Wissensdurst habe, weil wir zum Glück ganz gut, ziemlich genau wissen, was da auf uns wartet.
Ja, ich bin da schon trotzdem sehr neugierig und gerade weil ich weiß, dass es diesmal nicht so ein Sprung sein wird, wie wir ihn bei damaligen Konsolengenerationen hatten, will ich mir das bisschen Besondere, was da ist, aufbewahren, weißt du, für meine eigene Erfahrung.
Verstehe ich.
Die wird dann kommen. Wir werden dann innerhalb der nächsten Wochen auch berichten über die neue Xbox und die neue PlayStation. Wir haben beide jeweils eine Konsole vorbestellt und werden dann natürlich hier sowohl im Podcast als auch in separaten Videos höchstwahrscheinlich darüber quatschen. Jetzt geht es aber erstmal noch um ganz andere Sachen, um die News der letzten Woche. Tatsächlich nicht um PlayStation 5 und auch nicht um Xbox, wobei tangentiell schon, weil so ein bisschen geht es ja darum, nun mal immer jetzt bei zukünftigen Spielen. Es geht um eine Ankündigung, die lange hat auf sich warten lassen, die gleichzeitig passierte mit der News, dass Donald Trump abgewählt wurde, hat sich in diese positive News mit eingereiht, nämlich die Mass Effect Legendary Edition, die rauskommen soll, allerdings erst im Frühling 2021. Das wurde jetzt am N7 Day angekündigt. N7 Day ist immer so der 7. November, der Tag, an dem BioWare Mass Effect zelebriert. Und oft gibt es da nicht so wirklich News. Diesmal schon, nämlich diese Legendary Edition, die vorher leider schon so ein bisschen geleakt ist und ja lange in der Gerüchteküche war. Und die soll erscheinen für PlayStation 4, Xbox One, PC, aber auch Next-Gen-kompatibel sein. Und was dann die Next-Gen-Features sind, das wissen wir noch nicht. Wir wissen aber, dass es die Original-Trilogie ist, Mass Effect 1 bis 3 mit allen Einzelspieler-DLCs und den ganzen Bonusgegenständen, die es damals gab. Das soll ein Remaster sein, nicht ein Remake. Das heißt, verbesserte Auflösung und Framerate und Texturen und Effekte und sowas. Aber jetzt kein von Grund auf neu entwickeltes Spiel für keine der drei Teile. Und das ist so ziemlich das, was uns mit der Legendary Edition erwartet. Wir haben noch gar kein Videomaterial dazu. Es gibt zwar einen Trailer, der so ein bisschen die Charaktere nochmal hypt und so, aber weiter geht's gar nicht. Ich hätte gedacht, dass wenn das angekündigt wird, wir dann auch direkt was sehen.
Ja, es ist ein bisschen weird, muss man sagen. Es ist auch überfällig, ne? Also du sagst ja ein bisschen geleakt, also selten wurde ein Spiel so sehr geleakt wie dieses Spiel, weil halt auch ursprünglich mal von dem, was wir wissen, die Ankündigung für den Oktober bereits angedacht war und auch der Release für den Oktober angedacht war. Das heißt, bereits da kamen die ganzen üblichen Insider und sagten, ja, jetzt kommt das übrigens hier bald, und dann kam es nicht und kam es nicht und kam es nicht und kam es nicht. Jetzt ist es endlich soweit. Ist jetzt, wie gesagt, wenig wirklich Beredenswertes da drin. Ich finde durchaus beredenswert vielleicht noch, dass sie erwähnt haben, dass wirklich die Next-Gen-Version auch eigene Patches bekommen sollen. Also es wird nicht einfach nur, also es wird über Rückwärtskompatibilität laufen, meinen sie? Oder Vorwärtskompatibilität vielmehr? Nee. Doch, also das Spiel wird vorwärtskompatibel sein und die Xbox und PlayStation werden deswegen Rückwärtskompatibilität spielen können. So. Aber es soll tatsächlich dann eigene Patches für die Next-Gen-Version geben, was dann also doch wieder dann ein bisschen eine eigene Next-Gen-Version auch wäre. It's weird. Ich freue mich da sehr drauf. Ich bin immer noch sehr, sehr, sehr gespannt, was sie mit Mass Effect 1 machen. Das sticht einfach in der Steuerung und im Polish raus im Vergleich zu Teil 2 und 3. Das soll nicht heißen, dass es ein schlechteres Spiel ist. Lediglich, dass es halt von diesen drei Teilen, wo zwei Teile ein ziemlich sinniges Paket einfach abgeben. Also so, ah ja, okay, das kann ich jetzt einfach gemeinsam anwerfen und da kann ich das eine sofort nach dem anderen spielen. Das ergibt Sinn. Wenn du die nie gespielt hast und im Jahr 2020 oder 2021 dann das erste Mal Mass Effect 1 anwirfst und das sich exakt so steuert und spielt wie früher, dann kannst du auch erstmal ordentlich von Kopf gestoßen werden. Und das ist immer noch, das habe ich schon mal kommuniziert, so meine größte Frage, was sie dann mit diesem Spiel jetzt eigentlich machen, mit Mass Effect 1.
Es klingt halt nicht danach, als ob sie groß was damit machen. Zumindest haben sie bisher noch nichts davon angekündigt. Sie sagen ja, sie wollen die Spiele, wie sie waren, in der bestmöglichen Version präsentieren.
Genau.
Und reden dann vor allem von über optische Sachen.
Mhm.
Und ich würde jetzt nicht zwingend damit rechnen, dass sie bei Mass Effect 1 auch ans Spielerische rangehen. Momentan ist es allerdings einfach ein Fragezeichen, ne? Wir wissen es einfach nicht.
Genau. Und das war halt Teil der ursprünglichen Gerüchteküche, dass da mehr dran gemacht, dass da irgendwie nicht zufrieden war oder so, dass man da nicht zufrieden war, wie sich Mass Effect 1 im Vergleich zu 2 und 3 spielt, aber das ist dann so ein Punkt, keine Ahnung, wie viel da dran ist. Deswegen das große Fragezeichen bei mir.
Genau. Was ich komisch finde, ist keine Erwähnung von der Switch-Version. Ich finde, das wäre ja eine Möglichkeit gewesen, das Spiel auch auf die Switch zu bringen. Und gerade wenn man jetzt sich die Originalversion anguckt, die ja auf Last-Gen-Konsolen erschienen sind.
Ja, und Wii U.
Und Wii U, stimmt, Mass Effect
vielleicht,
3.
Vielleicht kommt ja Mass Effect 3 Deluxe raus auf der Switch für 60 Euro noch, Tom.
Auch gepublished von Nintendo, einfach random.
Ja,
ja. Ja, läuft in 27p, 25 FPS, geil. Nee, also ich hoffe nicht. aber ich finde es halt, es wäre halt eine gute Gelegenheit gewesen, das auf die Switch zu bringen.
Mhm.
So. Und ich glaube auch nicht, also ich kann den Aufwand nicht einschätzen, aber es sind halt Unreal Engine-Spiele, die performance-technisch zumindest in 30 Frames die Sekunde locker auf einer Switch laufen müssten, würde ich mal annehmen.
So ja, wir wissen, das kommt halt drauf an, wie sehr ist es ein Remaster oder ein Port, ne? Also auch ein Remaster. Wir haben auch schon, also die Sache ist, wir können anhand dieser Namensgebung nicht wirklich irgendwas. Also wir wissen, dass es kein Remake ist, das wissen wir. Aber also auch ein Remaster kann halt alles sein. Ein Remaster kann ein HD-Port sein, ein Remaster kann aber auch Destroy All Humans sein, weißt du, oder SpongeBob. Und das glaube ich, das wird hier nicht der Fall sein, dass das so komplett neu gemacht wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass sehr wesentliche Grafikverbesserungen drin sind. Das gibt mir halt einfach ein bisschen die Hoffnung, dass das auch der Fall ist, weißt du, dass tatsächlich hier so grundsätzlich dran gegangen wurde, dass ein Switch-Port natürlich möglich ist. Der ist für alles möglich. Aber dass es vielleicht so viel Aufwand wäre, dass sie das dann erst nach dem Release angehen. Oder es ist einfach EA und ihr komische Switch-Politik.
Ich kann ja mal aus dieser Pressemitteilung zitieren, dann habt ihr mal den Wortlaut. Seit vielen Monaten arbeitet unser Team bei BioWare intensiv daran, die Texturen, Shader, Modelle, Effekte und technischen Features von drei riesigen Spielen zu aktualisieren. Unser Ziel war dabei nicht, die Originalspiele neu zu erfinden oder zu überdenken, sondern das Erlebnis zu modernisieren, damit Fans und neue Spieler die ursprüngliche Arbeit in optimaler Präsentation erleben können. Es war unglaublich, wie die Abenteuer von Commander Shepard mit super scharfer Auflösung, höherer Framerate und wunderschönen visuellen Verbesserungen zu neuem Leben erwachten. Kleiner Einwurf an der Stelle, Show, don't tell.
Ja, wirklich.
Das ist als so komisch. Spieleentwickler hoffen wir immer, dass unsere Spiele ihre ursprünglichen Plattformen überdauern. Das Remastern der Trilogie bedeutet, dass die Früchte eines Jahrzehnts unsere Arbeit weiterleben und dabei besser und klarer zum Vorschein kommen als je zuvor. Und dann geht es nochmal darum, was genau dann erscheint, also mit den DLCs und sowas. Also das klingt halt schon nach, ne, es wird Präsentation erwähnt, die verbessert werden soll. Und darauf wird sich's dann beschränken. Sie sagen, sie benutzen ja selbst das Wort Remaster, deswegen würde ich jetzt einfach mit höchstens sowas rechnen wie ein Burnout Paradise Update.
Nee, das glaube ich halt nicht, weil Burnout Paradise ist ja wirklich eigentlich fast nur ein Port mit ein bisschen Verbesserung, aber allein, dass halt sowas gesagt wird wie Charaktermodelle, das gibt mir, also allein, dass an die Charaktermodelle drangegangen wird, ist schon deutlich mehr, als in die meisten dieser Spiele gemacht wird. Also, was in den meisten Spielen gemacht wird, ist, dass geportet wird, dann guckt man sich ein paar Umgebungstexturen an, die werden hochskaliert oder ganz, ganz selten auch mal neu gemacht, aber das ist schon dann wirklich ein sehr aufwendiges Remaster. Allein, dass sie halt das erwähnen, dass sie an die Charaktermodelle drangehen, würde das schon in eines der aufwendigeren Remaster-Territorien bringen, wenn man das so mit anderen Spielen vergleicht.
Ja, ich denke dann halt so an Mass Effect 1 zum Beispiel, das auf der Original Xbox 360 schon schlechter aussieht als auf dem PC zum Beispiel, weil sie auf dem PC die Texturen geupdatet haben. Und meine Low-Effort-Vermutung wäre, dass sie halt einfach die PC-Version dann nehmen und die zum Standard wird.
Also das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, dass hier ein wesentlicheres Upgrade auf uns wartet.
Aber
die Hoffnung habe ich auch.
Wie blöd ist es denn, dass wir darüber gerade spekulieren müssen?
es wäre etwas anderes, wenn es gerade verschoben worden wäre vor einer Woche und die das noch gar nicht wüssten. Irgendwann veröffentlichen wir es, aber es kommt halt im Frühjahr, das ist jetzt auch keine 2 Jahre hin. Das ist schon wirklich sehr, sehr seltsam.
Ja. Sie sagen ja, wie geil es aussieht.
Ja,
es ist literally Show, don't tell. Also es ist wirklich exakt das. Naja, wie traurig bist
mehr,
du, dass
mehr denn je bei einem Remaster.
Wie traurig bist du, dass Mass Effect Andromeda da nicht mit drin ist?
Nicht wirklich. Das haben wir nie vergessen. Auf der Xbox hat Andromeda einfach so ein Patch bekommen, so ein Enhanced Patch. Du hast auf der
in 7-Day.
Ja, stimmt. Genau, also auf der Xbox One X und auf der Xbox Series X und Series S kannst du Andromeda bereits in Remastered-Form spielen, wenn du denn viel Langeweile hast.
Naja, also ich finde ja, es hat ein bisschen schlechteren Ruf, als es tatsächlich ein schlechtes Spiel ist. Ich finde ja das Spiel Mass Effect Andromeda immer noch sehr spielenswert und spaßig.
Ich habe es dreimal versucht, auf 2 Plattformen erkannt.
Ist ja vollkommen legitim und okay. Ich habe es zwar durchgespielt. Ich finde, es hat das beste Gameplay der gesamten Reihe. Es hat halt nur leider die beschissenste Story der gesamten Reihe.
Ja.
Und ich glaube, es wird schon so sein, der Großteil der Leute spielt Mass Effect wegen der Story.
Ja, auf jeden Fall.
Wegen den Charakteren, nicht wegen dem Geballer.
Weil du darfst nicht vergessen, Teil des Ich glaube, wenn du sagst Gameplay, meinst du immer Kampfsystem. Aber das Kampfsystem ist 30% und 70% ist, du fährst durch leere Wüsten in großen offenen Maps, auf denen nichts passiert. Ist ja auch übertrieben, das ist polemisch. Aber du verbringst schon sehr, sehr viel Zeit damit, durch leere große Maps zu reisen und Fetch-Quests zu machen. Ist aber eine andere Geschichte, Tom.
Ja,
diese Zeit liegt hinter uns.
Ist tatsächlich eine andere Geschichte. Ich hätte gerne tatsächlich ein Update gehabt für Andromeda, das dann auch 60 FPS freischaltet, weil ich glaube, man kann es nur in 30 spielen. Und ich habe es ja auf dem PC gespielt, wo es dann auch flüssiger läuft. Das ist immer ganz nice. Wir müssen mal abwarten. In dieser Pressemitteilung steht übrigens auch noch Folgendes, das lese ich erneut vor. Gleichzeitig arbeitet hier bei BioWare ein Team aus Veteranen, hart an der Verwirklichung des nächsten Kapitels im Mass Effect-Universum. Wir befinden uns in der Anfangsphase des Projekts, können noch nicht mehr sagen, aber wir freuen uns darauf, unsere Vision für die nächste Reise mit euch zu teilen.
Ja, geil. Wissensstand gerade, dass BioWare an Dragon Age 4, Mass Effect, ich nenne es mal 4, weil ich jetzt Andromeda so ein bisschen als Spin-off interpretiere.
Das wird keine Zahl haben.
Nee, genau. Und es wird wahrscheinlich Mass Effect heißen, seien wir ehrlich.
Mass Effect Andromeda 4, 2, das finde ich so lustig.
Dragon Age 4 und halt der Anthem-Reboot. Das ist gerade, was bei den Entwicklungen ist. Und klar, Anthem kann man jetzt drüber halten, was man will, dass sie das daran noch arbeiten, das neu entwickeln. Aber allein ein neues Mass Effect und ein neues Dragon Age gleichzeitig zu entwickeln, ist auch durchaus, finde ich, von EA ein Statement, was sie mit BioWare vorhaben, und vor allen Dingen ist es ein Statement darüber, dass sie Vertrauen in BioWare noch haben, weil das war ja auch wirklich eine Sache, die durchaus in Frage gestellt wurde nach dem Release von Andromeda und nach dem Release von Anthem, wo gesagt wurde, okay, haben wir noch Vertrauen in BioWare, und hat dann auch der Publisher noch Vertrauen in BioWare, insofern, dass er diesem Studio zukünftig noch diese Projekte gibt, und die Antwort ist halt ein offensichtliches Ja, und das lässt mich sehr glücklich zurück.
Ja, das Vertrauen der Spielerschaft muss aber noch wieder gewonnen werden.
Ich glaube,
das hier ist dann ein guter Schritt in die richtige Richtung, auch zu sagen, dass ein neues Mass Effect kommt direkt, ohne da jetzt noch groß Geheimhaltung zu wahren, finde ich irgendwo auch smart.
Absolut, das ist genau die Art von Ankündigung, die ich mir immer wünsche, wenn ich darüber rede, wie das Filme machen und so.
Naja, einfach sagen, dass es kommt, und der Impact von dem tatsächlichen Reveal ist ja dann immer noch erhalten.
Ich werde immer noch so holy shit. Gut ist. Absolut, absolut.
Genau. Ich hätte gerne Mass Effect mit dem Gameplay von Anthem.
Ja, absolut. Vielleicht ohne den ganzen Loot-Kreislauf, wie der so funktioniert wie in Anthem.
Ja. Den Teil des Gameplays meine ich nicht.
Genau, grundsätzlich hat Anthem da, glaube ich, auch durchaus ein bisschen Grundlagen geschaffen, um auch in diese Richtung ein bisschen was Aufregenderes zu bieten.
Ja, also das befütterte sich gegenseitig, weil Anthem basiert sehr stark auf dem Gameplay von Mass Effect Andromeda. Das ist eine konstante Linie, die du da so durchziehen kannst.
Ja.
Ja, cool. Müssen wir mal schauen, 2021 gibt es dann auf jeden Fall Neues zur Legendary Edition, und vielleicht sehen wir auch in diesem Jahr noch was zu den Details, wobei ich weiß gar nicht, ob sie gesagt haben, dass sie erst im nächsten Jahr dazu wieder was sagen werden. Also vielleicht hören wir jetzt auch eine Weile nichts mehr darüber, das weiß ich gerade einfach nicht. Aber ich freue mich per se drauf. Ich finde, die Ankündigung selbst hätte man besser machen können, weil eine Remaster-Ankündigung, das haben wir schon mehrfach gesagt, auch irgendwie bei, wo waren das zuletzt, bei Crysis oder so, wo es so dieses Ding ist von wegen, zeig doch direkt das Spiel. Das ist doch, darum geht's doch.
Mein Liebling ist immer noch Kingdoms of Amalur mit einem neuen CG-Trailer. Die hatten einen neuen CG-Trailer in Auftrag gegeben für Kingdoms of Amalur. Und da dachte ich mir auch so, Freunde, was ist denn hier los?
Bei Prince of Persia hätte man es nicht zeigen sollen.
Ja, da hat man einfach wirklich hier eine Szene aus dem Film von 2011 oder was da rauskam.
Jake Gyllenhaal. So ganz schlecht rein editiert in so einer Originalkatze.
Wow, Remake. Alles neu.
Gut, wir machen weiter mit einer Industrie-Neuigkeit über ein Studio, das potenziell ein anderes kauft. Und zwar geht es um das Publisher-Haus Take-Two, die momentan in Gesprächen sind, Codemasters zu kaufen für ungefähr 1 Milliarde US-Dollar. Und das ist noch nicht final, also das finale Angebot steht noch aus. Take-Two haben bis zum 4. Dezember Zeit, diese finale Entscheidung zu erreichen, soweit ich das gelesen habe auf gamesindustry.biz. Und sie sagen selbst, ich zitiere einfach mal den englischen Wortlaut, Take-Two believes that the combination of Take-Two and Codemasters would bring together two world-class interactive entertainment portfolios with a highly complementary fit between Take-Two's 2K publishing label and Codemasters in the racing genre. Und so weiter und so fort. Codemasters sind momentan so ungefähr 700 Leute, ich glaube ein bisschen mehr, gegründet 1986, Take-Two 93 gegründet, und Take-Two haben unter sich 2K, wie gerade schon da geschrieben wurde. Sie haben Rockstar, sie haben Private Division und zum Beispiel auch so Sachen wie Ghost Story Games, das Studio von Ken Levine.
Ja, finde ich richtig scheiße, muss ich sagen. es hat zwei unterschiedliche Gründe, ein bisschen unabhängig voneinander. Der eine ist halt mit Blick auf Codemasters, der andere ist mit Blick auf Take-Two. Ich finde, Codemasters ist ein super interessantes, faszinierendes Studio. Die trauen sich regelmäßig Dinge, und die funktionieren nicht immer. Ne? Also gucken wir zu sowas wie Onrush. Das hat gar nicht funktioniert, aber sie haben etwas versucht. Sie veröffentlichen sehr unterschiedliche Rennspiele. Du hast Simulationen, und das ist natürlich keine irgendwie Hardcore-Simulation, aber im Kern ist es schon eine Simulation für den Massenmarkt in Form der F1-Spiele. Du hast die Grid-Spiele, wo ja auch ein neues Spiel kam, was ich auch nicht sonderlich toll fand, aber erneut, sie haben es zumindest probiert, einen Arcade-Racer rauszubringen. Dann kam jetzt Dirt 5, worüber wir gleich noch drüber reden. Also ich finde, Codemasters macht im Rennspiel-Genre super coole, super interessante Sachen und was ich da richtig halt toll finde, ist vor allen Dingen, dass sie mit Ausnahme von Formel 1 2020 und den Vorgängern, wo es Sinn ergibt, nie in diesen jährlichen Release-Rhythmus verfallen sind. Sie lassen sich dann wirklich ab und zu mal Zeit und versuchen dann auch so mal sowas wie Dirt Rally und Dirt Rally 2.0, was dann auch großartig funktioniert. Und das finde ich halt richtig, richtig toll. Und da befürchte ich sehr, dass diese ab und zu auch etwas scheinbar redundanten Entwicklungen, die nebenher laufen, einfach auf ein Minimum runtergekürzt werden. Auf die besten, die Dinge, die halt am besten laufen. Und so Experimente wie Onrush werden dann vielleicht nicht mehr kommen. Und selbst sowas wie, wir machen jetzt einfach mal einen etwas zurückgefahrenen Grid-Reboot, auch wenn ich den, wie gesagt, nicht so toll fand, finde ich es zumindest interessant und gut, dass sie es versucht haben. Der noch viel größere Grund, warum ich da aber sehr negativ drauf blicke, ist tatsächlich wegen Take-Two. Deren Geschichte und deren Veröffentlichungen im jährlichen Sportspielgenre, die sind ein absolutes Desaster. Und zwar nicht auf spielerischer Ebene. Das Basketballspiel etwa gehört zum beliebtesten des Genres, ist auch mittlerweile das einzige, weil ja EA jahrelang ihre NBA-Live-Spiele gecancelt haben und dann irgendwann gar nicht mehr rausgebracht haben. Aber die Monetarisierung in diesen Spielen, die zieht selbst einem Ursprungs Battlefront 2 die Schuhe aus. Das ist full-on Gambling. Du hast Werbeclips, die in die Spiele reingeschnitten werden. Es ist so unglaublich krass durchmonetarisiert. Also selbst, dass du in Singleplayer die Karriere spielst und da musst du dann die Klamotten, die natürlich auch echte Marken sind, also da gibt's nochmal Geld für 2K, und diese Klamotten musst du dann mit Echtgeld teilweise kaufen oder beziehungsweise nicht direkt mit Echtgeld kaufen, sondern die musst du halt in Form von Slotmaschinen, die sehr literally Slotmaschinen sind in den 2K-Spielen, gewinnen und kannst dir dann halt mit Echtgeld Münzen für diese Slotmaschinen kaufen. Da habe ich sehr Sorge, dass das halt dann bei den Formel-1-Spielen Einzug halten könnte. Die Formel-1-Spieler haben jetzt bereits einen kosmetischen Shop bekommen, der ist aber sehr gut zu ignorieren, der ist nicht wirklich relevant für irgendwas und in der Karriere und im Singleplayer ist der sogar komplett egal. Deswegen blicke ich da ehrlich gesagt mit sehr, sehr viel Sorge drauf.
Ja, kann ich total verstehen. Es passiert ja gerade, weil sie extra 2K erwähnen in Zusammenhang mit Codemasters. Mhm. Weil darüber hinaus ist Take-Two ja ein bisschen breiter aufgestellt. Also ja. Sie haben auf der einen Seite die Sachen wie halt die NBA-Reihe, die NBA 2K-Reihe, wo du immer wieder hörst, wie krass da die Monetarisierung ausschlägt. Und es schlägt nie so richtig große Wellen, weil diese Spiele irgendwie in ihrem eigenen Kosmos stattfinden.
Ja, voll.
Habe ich zumindest das Gefühl, kann aber auch an meiner Bubble liegen. Und darüber hinaus hast du dann bei Take-Two aber eben auch so Sachen wie, okay, hier ist das Studio von Ken Levine dann doch wieder. Du hast Private Division, die halt richtig coole, dann doch wieder eigene Spiele finanzieren, wie Ancestors oder Outer Worlds oder sowas. Also da passieren auch, da werden auch Risiken eingegangen. Mir fällt es dann schwer, da jetzt schon eine Prognose zu treffen, sollte dieser Kauf durchkommen, sollte Codemasters künftig bei Take-Two sein, zu sagen, okay, was genau wird das mit Codemasters machen? Wird das jetzt auch ein jährlicher Release? Wird es da neue Monetarisierungsmöglichkeiten geben? Das ist natürlich die große Befürchtung. Generell ist es ja immer so ein bisschen, was dann noch so mitschwingt, die Großen werden größer, ne? Da haben wir auch bei Microsoft drüber geredet, die diese ganzen Studios kaufen, dass das so, man kann zwar einerseits das so sehen, dass die Studios davon sehr profitieren, weil sie eine finanziell andere Grundlage haben. Und da wurden ja auch teilweise Studios mit Double Fine und so von Microsoft gekauft, bei denen man wusste, dass die auch immer wieder mal Probleme hatten. Und dann freut man sich auf der einen Seite, dass es denen potenziell besser geht. Auf der anderen Seite wird halt Microsoft ein Industriegigant noch größer. Ja. Und das ist ja bei Take-Two nicht unähnlich. Und da habe ich auch eher gemischte Gefühle momentan.
Ja. Weil ich hatte jetzt auch nie das Gefühl, dass, also was immer so ein bisschen im Hintergrund ist, ist halt genau dieser Gedanke, okay, was ist denn mit diesem Studio? Mache ich mir da Sorgen? Und bei einem Codemasters hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht das Gefühl, gerade mit sowas wie einer F1-Lizenz im Hintergrund, gerade mit so einem AAA-Entwicklung wie Dirt 5, die auch ziemlich viel Aufmerksamkeit gerade bekommt, mit den Dirt Rally-Spielen, die sehr gut ankommen, habe ich jetzt nie das Gefühl gehabt, dass die irgendwie unglaublich in Probleme geraten oder regelmäßig, dass ich mir denke, ah, jetzt wird es langsam knapp für Codemasters. Das kann natürlich auch einfach nur ignorant sein, dass sie das nie kommuniziert haben und ich das einfach nicht weiß. Aber das ist halt auch so ein Gedanke, wo ich mir denke, ah, fuck, wirklich? Schade.
Ja, das wissen wir gerade einfach nicht. Falls es da schon immer Informationen gab, könnt ihr uns die gerne ergänzen. Wir machen mal weiter mit der letzten News für diese Woche mit einer Release-Terminverschiebung. Und zwar von The Medium, dem Horrorspiel von Blooper Team, das ursprünglich am 10. Dezember rauskommen sollte, jetzt verschoben wurde auf den 28. Januar 2021. Es war eines der Spiele, die in diesem 2020er Launch-Fenster der Xbox Series X stattfanden, das jetzt da rausrutscht und was, finde ich, diesem Portfolio tatsächlich ein bisschen wehtut.
Quatsch.
Die Begründung ist interessant, weil sie haben geschrieben, dass die Entscheidung getroffen wurde wegen der, ich zitiere, aktuellen Covid-19-Situation in Polen und aktuellen Terminen anderer Spiele im Markt. Es geht einfach um Cyberpunk.
Wollte gerade sagen, glaubst du, jemand von CD Projekt ist bei denen vorbeigekommen und hat mal angeklopft und gesagt, so Freunde, hier ist der Bürgermeister und der Präsident von Polen, beide als dabei.
Als ob die vor einem Horrorspiel auf der Xbox Angst haben müssen.
Nö, ich glaube, es geht denen weniger um Angst haben, als vielmehr um, es ist wie wenn so ein Mafiosi bei dir vorbeikommt. Das ist
einfach
und,
Dominanz.
Genau, es ist einfach Dominanz. Was wollt ihr hier? Verzieht euch, Polen gehört uns. So stelle ich mir das zumindest vor.
Alles klar. es ist witzig, weil das ist jetzt schon das zweite Mal, dass das passiert, weil Path of Exile, das Diablo-like, dieses Free-to-Play-Spiel, hatte eigentlich auch ein Update geplant für, ich glaube, es war auch der 10. Dezember und haben dann auch direkt gesagt, nach der Cyberpunk-Release-Verschiebung, ja, nee, passiert erst im nächsten Jahr. Tschüss.
Ich finde es höchst amüsant, dass immer noch irgendwelche Entwickler einen Release-Termin zu Cyberpunk hören und sagen, ah, okay, dann kommt das also definitiv raus, dann verziehen wir uns mal von dort. So, Leute, habt ihr irgendwas mitbekommen? Das Spiel wird wahrscheinlich Ende 2023 erscheinen.
Ist wie so ein Urlaubplan. Tut es nicht, Leute.
Ja.
Nicht auf den Release von Cyberpunk, auf allen anderen Sachen, aber nicht auf den Release
wirklich
von Cyberpunk.
Wirklich.
Ja, ich finde das einfach amüsant. Mich stört die Verschiebung jetzt per se nicht. Ich bin sehr gespannt auf The Medium. Ich finde, das Spiel sieht super spannend aus.
Oh ja, auf jeden Fall.
Und finde es schade, dass wir es erst im nächsten Jahr spielen, aber kann damit durchaus leben, weil Spiele haben wir immer genug. Und ich hoffe, dass das einfach ein richtig gutes Ding wird, weil jetzt Layers of Fear 2 zum Beispiel habe ich kaum was von mitbekommen. Keine Ahnung, wie gut oder schlecht das ist.
Absolut, jedes einzelne, also ich glaube, das Neueste von denen ist ja sogar, wie heißt das denn? Blair Witch ist doch das Neueste von denen, glaube ich.
Oh ja,
das
kann sein.
Weil Layers of Fear 2 ist ja schon jetzt wieder ein paar Jahre alt fast, wa? Und die veröffentlichen ja auch gerade noch die Redux-Version von Observer. Siehst du auch von denen, oder?
Genau.
Observer, genau, das kommt ja auch jetzt bald raus. Die machen schon viele Dinge und ich muss halt sagen, einfach jedes einzelne Horrorspiel mit Third-Person-Kamera sorgt automatisch dafür, dass ich halt aufmerksam da drauf gucke, immer, weil das einfach immer was Einzigartiges ist und für mich ist es so ein bisschen einfach automatisch dann die Frage, okay, kann es so ein bisschen das Evil Within dieses Jahres für mich sein. Das ist ja so die Hoffnung. Weißt du, es muss halt, ne, gerade wenn wir auf Evil Within 1 gucken, ich erwarte mir jetzt nicht, dass das beste Horrorspiel aller Zeiten ist, das neue Silent Hill oder sonst irgendwas. Allein wenn es sowas ist wie Evil Within 1, einfach etwas, vielleicht etwas ein bisschen Weirdes, Aufregendes, Spektakuläres, dann bin ich da immer schon sehr dabei. Und da bin ich zuversichtlich, gerade wenn ich halt Observer im Kopf habe, dass sie da ein bisschen was Aufregendes hinbekommen.
Ja, ich auch. Übrigens, Layers of Fear 2 ist Anfang 2019 erschienen, Blair Witch im Sommer 2019.
Ach so, okay, dann doch sehr nah beieinander.
Beide aus dem letzten Jahr.
Ja, ich hatte jetzt im Kopf, dass Layers of Fear älter wäre, dann passt das ja.
Hatte ich auch im Kopf tatsächlich, aber nee, stimmt gar nicht. Gut, damit sind wir durch mit den News für diese Woche. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Zuallererst sei da Audible erwähnt. Mit dem Link audible.de/hook bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für lau, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch audible.de/hooked. Für Amazon haben wir ebenfalls einen Affiliate-Link, über den ihr Kram beim Online-Händler bestellen könnt. Also holt euch das Komplett-Set, 2 Stück Vogelbuffet, Picknick, Futtersäule, Vogelfutterhaus, FSC-Holz, Vogelfütterer, Ganzjahresfütterer für Rotkehlchen und Zeisige zum Hängen, das ihr schon immer haben wolltet. Oder halt die Next-Gen-Konsolen, die gehen auch. Und wo wir gerade bei Dingen sind, die ihr schon immer haben wolltet, unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Tasse mit schickem Hooked-Logo oder Shirts, Mauspads und Co. mit Comic-Designs von uns? Das gibt's alles bei unserem Get-Shirts-Shop, also schaut da mal vorbei. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube-Kanal von Hooked und unserem Let's Play-Kanal Time to 3. Bei Hooked erschien die letzte Folge von Robins wundersame Reise durch die Welt der Harry Potter-Spieleumsetzung. Für 5 Euro Supporter gab es zudem eine neue Folge unseres Podcasts Hooked on Topic, in der wir über Spiele reden, die ein Sequel, Remake oder Reboot verdienen, beispielsweise Brutal Legend oder Dino Crisis. Bei Time to 3 gruseln sich Mats und ich weiter durch Resident Evil 2, während Mats in Silent Hill 2 auf sich allein gestellt ist. Robin und ich haben zudem unseren Obscure Playthrough beendet. Ihr könnt euch jetzt also das Finale vom Teenie-Horrorspiel anschauen. Außerdem erschien letzte Woche ein kleines One-Off zu Green Lantern und Robin streamte Legacy of Kain Defiance auf der Xbox. Die Aufzeichnung gibt's bei Time to 3 und auf unserem Twitch-Channel. All das wird erst durch eure Unterstützung auf patreon.com/hooked und steady.de/hooked möglich. Wir freuen uns auf euren Support. Alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Ich kann direkt mal dazu sagen, bei mir war das vor allem das neue Hyrule Warriors, über das ich allerdings erst später reden kann wegen Embargo. Ich könnte euch einen Preview-Eindruck geben, das würde sich aber so ziemlich auf die Demo beschränken und darauf verzichte ich einfach mal. Hm. Ich sage euch dann Bescheid, wenn das Review-Embargo auch gefallen ist, dauert noch ein bisschen und dann können wir ein bisschen über Hyrule Warriors reden. Bis dahin reden wir aber erstmal über ein paar andere Spiele. Robin hat nämlich diverse Dinge gezockt, zum Beispiel Assassin's Creed Valhalla, das jetzt auf der PlayStation 4 und Xbox One und dem PC erscheint und dann natürlich auch auf der Series X und PlayStation 5 und Stadia, I guess, für 60 bzw. 70 Euro. Und ja, dass die Assassin's Creed-Formel der letzten Spiele ein bisschen fortsetzt, um Wikinger und Base-Building und Raids ergänzt. Mhm. Und du hast es angespielt, ne? Das ist ein Ersteindruck.
Genau.
Fällt der positiv aus, Robin?
Der erste Eindruck fällt positiv aus, auf jeden Fall. Ich habe so, ich würde sagen, ungefähr 5 Stunden das Spiel gespielt. Das reicht, um den Prolog zu schaffen. Also, sag mal, bis zum Titlescreen. Das dauert ja gerne mal eine Weile bei Assassin's Creed. Hier geht es tatsächlich mit 4 Stunden oder so immer noch relativ fix. Ich hätte aber auch 10 Stunden damit verbringen können. Ich hab mich gut krangehalten, eigentlich auf die Hauptquest, mich zumindest größtenteils zu konzentrieren. Und dann wechselst du halt auch die Map und kommst woanders an. Und dann geht so das Hauptspiel ein bisschen los. Und das Erste, was du dann dort machst, wenn du nach England gereist bist, wo halt das Spiel hauptsächlich spielt, ist dann halt dein Settlement, also deine Siedlung zu beginnen aufzubauen. Und genau bei diesem Schritt befinde ich mich gerade.
Okay, also vom eigentlichen Base-Building zum Beispiel hast du noch gar nichts groß gesehen?
Also doch, ich habe es ein bisschen gemacht. Ich weiß halt, wie es funktioniert. Es funktioniert im Grunde einfach so, dass du halt, indem du, wie du bereits gesagt hast, Raids vollführst, also indem du Dörfer und Kirchen, also Kloster oder sowas ähnliches überfällst, indem du dort dann Währung sammelst, Schätze sammelst oder Materialien sammelst und diese Gegenstände brauchst du dann halt, um einzelne Gebäude zu bauen und aufzurüsten. Da sagten sie dir, hier brauchst du jetzt so und so viel Gold und so viel Materialien für. Und dann bekommst du eben eine gewisse Anzahl davon für jeden Raid, den du auch durchführst. Dann kannst du halt eine Schmiede bauen oder das Büro der Assassinen bekommst dann dadurch wiederum neue Aufträge oder halt die Möglichkeit, deine Waffen abzugraden, all sowas.
Ja, ich habe ja im Wesentlichen nur das Intro bisher vom Spiel gezockt, also wirklich irgendwie nur eine halbe Stunde oder sowas. Mhm. Und fand das recht amüsant, weil das fängt ja an mit einem jungen Ivor, noch bevor du tatsächlich überhaupt das Geschlecht wählst, deines Hauptcharakters. Mhm. Und der Familie und diesem Wikingerstamm und die freuen sich gerade alle und es wird so ein Bündnis geschmiedet und so ein Kram und es ist so eine Feststimmung und es ist so eine dieser typischen Situationen, wo du das Damoklesschwert quasi schon sehen kannst. Also es ist so Tragedy Strikes in 3, 2, 1 und dann passiert's auch. Und wie es passiert, holy shit, Robin.
Also unglaublich beeindruckend, oder?
Also ich fand das cool, aber es ist auch, es passiert ja jeder Scheiß, weil ja wirklich das schlimmstmögliche Szenario herbeigeführt wird.
Also ich muss sagen, ich fand das gar nicht so. Also ich mochte sehr, dass sie, also sie haben das so ein bisschen anders hält, fand ich, aber sehr bewusst. Also sie haben da jetzt nicht ganz so sehr krass auf Emotionen gedrückt, wie sie hätten machen können, fand ich. Also diese, der Wikingerstamm wird halt überfallen und da hätte ich mir halt sehr erwarten können, dass da wirklich die allergrößten Emotionen ever rausgepackt werden, aber das geht alles ziemlich schnell. Sie haben eine One-Shot-Kamera, also eine Plansequenz da quasi gebaut, die mir aber sehr, sehr gut gefiel, also die sehr viel aufregender und sehr viel aufregender inszeniert ist als sowas wie bei God of War. Also die Kamera fliegt da wirklich sehr durch die Gegend und fängt bestimmte Momente ein, was ich sehr, 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 sehr gerne mochte. Ich fand, das war sensationell inszeniert. Und das geht dann alles so schnell und ist dann so sehr halt in dieser One-Shot-Kamera drin, dass du gar nicht so richtig Übersicht hast, ganze Zeit, was passiert. Und bevor du wirklich verstanden hast, was eigentlich gerade passiert, ist es schon vorbei. Weißt du ein bisschen, was ich meine? Das mochte ich ganz gerne.
Glaube, gerade weil es halt so recht, ja, ich weiß nicht, ob man es trocken nennt, aber halt so ein bisschen geerdeter inszeniert ist, fand ich es halt recht hart.
Ja, auf jeden Fall.
In dem, was passiert, weil es ist ja so, dass dann da Leute sterben und dann fällt sie nochmal irgendwo runter und dann kommt da noch ein Wolf und dann.
Das ist sehr fucked up, was da passiert, ja.
Das ist wirklich voll. Ich dachte so, oh Mann, wann kann sie denn mal durchatmen?
Ja, das ist ja auch interessant, du sagst selbst, du sagst jetzt in diesem Fall sie geben sich dann Mühe, dieses Kind als geschlechtslos darzustellen. Also es ist nicht, dass das Kind irgendwie non-binär sein soll oder so. Du wählst dann aus, ob Ivor Mann oder Frau sei, was ich fast ein bisschen schade bin, dass du finde, dass du dann nicht einfach so ein bisschen die Implikation dieses Intros durchziehen kannst und sagen kannst, der Charakter ist non-binär, weil du kannst einfach nicht sehen, ob dieses Kind Junge oder Mädchen ist. Aber dann ganz cool ist und wo ich immer noch sehr gespannt bin, was da die erzählerische Begründung für ist, und mein Gedanke ist, keine, aber du kannst halt im Animus auswählen, dass das Spiel an festgelegten Punkten zwischen dem männlichen Eivor und der weiblichen Eivor hin und her wechselt. Du kannst auch jederzeit im Spiel tatsächlich selbstständig wechseln, das Geschlecht, aber du kannst auch eine dritte Option wählen, eben nämlich, dass das Spiel selbst vorgibt, wann, an welchen Stellen in der Story du die weibliche Ivor spielst und wann den männlichen Ivor. Eivor heißt nicht Ivor, Entschuldigung. Das ist bisher bei mir noch nicht passiert. Also ich habe diese Option gewählt, eben weil ich sie so interessant finde. Ich spiele bisher seit Anfang des Spiels die weibliche Eivor. Die wird da ausgewählt vom Animus.
Ich habe das, glaube ich, missverstanden. Ich dachte, es ist so, dass es einfach am Anfang random eins von beiden aussucht und das war's.
Das ist tatsächlich, das wechselt im Spiel immer wieder hin und her und es ist an fest vorgegebenen Punkten und soll auch irgendeine Storybegründung haben.
Ja, am Anfang sagen sie ja auch, dass sich da gerade Sachen überschneiden und dass das.
Ja, es ist so eine Halbbegründung.
Dass der Animus sich updaten muss. Naja, aber dann wird es ja irgendwas damit zu tun haben, dass da die Erinnerung nicht ganz akkurat ist.
Ja, nun, also ja, das ist verwirrend ein bisschen, was jetzt, warum
aber
das dann
ansonsten ist es halt, also es ist so ein bisschen der Klassiker, weil es gibt halt viele Kinder, bei denen das Geschlecht noch sehr ambivalent ist und dann haben sie das halt auch hier so dargestellt, dass du eben sagen kannst, naja, okay, dann entscheidest du erst später, welchen Eivor du denn spielen möchtest.
Ja, das
war aber darüber hinaus habe ich nicht wirklich viel gespielt. Ich habe so diese erste Mission verfolgt, wo man die Leute befreit und dann den ersten Raid gemacht, auf den du stößt, wo du ein bisschen mit dem Schiff unterwegs bist, und das war es im Wesentlichen.
Okay. Ja, also ich habe dann doch schon deutlich mehr gespielt und mir gefällt es richtig gut bisher. Wirklich richtig gut. Ich mag vor allen Dingen, das habe ich bevor ich das Spiel angeworfen habe, nicht wirklich drüber nachgedacht. Das Spiel spielt ja im 9. Jahrhundert. Also deutlich, deutlich später als halt, also Odyssey natürlich sowieso, aber auch als Origins. Und das heißt, wir haben jetzt hier das erste Mal seit Unity wieder in Assassin's Creed, in dem es die Assassinen einfach gibt als Orden. Ja, also es ist nicht wie in Origins, dass sie irgendwie so als inoffizieller Vorläufer der Assassinen erschaffen werden, und es ist auch nicht so wie in Odyssey, wo das alles noch viel vager ist, sondern hier gibt es straight up die Assassinen. Und wie die, also du wirst dann auch kurz davor stehen, die werden sehr, sehr früh einfach in die Geschichte eingeführt. Ich glaube, das ist bei dir noch nicht passiert, oder Tom?
Mhm. Mm-mm.
Nee, ich werde auch nicht genau sagen, wie es ist. Also ist keine große Sache, aber trotzdem, ich möchte, dass ihr es selbst erleben könnt. Aber wie die einfach dann plötzlich da sind in dieser Wikinger-Welt, ist mega, mega lustig. Und mochte ich halt sehr, weil du einfach diese voll Wikinger-Fantasie hast und dann sind einfach aber auch Assassinen da. Also, hallo, wir sind übrigens die Assassinen. Beziehungsweise, die nennen sich hier immer noch die Hidden Ones, weil die Assassinen von Hashashin kommt. Das war dann ja erst zu Zeiten von Altair und den Kreuzzügen, wo das relevant wurde. Also hier nennen sie sich immer noch die Hidden Ones, und die Templar heißen hier auch immer noch Order of the Ancient, wie in Origins. Aber das mag ich halt wirklich sehr, dass du das erste Mal seit vielen, vielen Jahren hier wieder die richtigen Assassinen hast, die ihre weißen Mäntel haben, die ihr Logo haben, die ja eben all das haben, was du, die ihre versteckten Klingen haben, und dieses Spiel macht dann halt auch, dass diese Assassinen dir wirklich nach und nach Sachen über den Orden beibringen. Ja? Also hier ist es ein bisschen sinniger, dass du diese Talente hast, obwohl es geht alles sehr, sehr schnell. Ne? Also es ist schon sehr lustig, wie dieser Wikinger sehr, sehr schnell einfach zum stealthigsten Assassinen wird ever. Und nach drei Sätzen, dass ihm jemand sagt, so funktioniert übrigens eine versteckte Klinge. Klar, aber dass hier überhaupt sich Mühe gegeben wird, das zu kontextualisieren, das mochte ich extrem, extrem, extrem gerne.
Okay, ja, bei mir ist das, ich bin da ja so ein bisschen raus schon seiner ganzen Weile, deswegen lasse ich das einfach mal auf mich zukommen,
ja.
Was da noch so passiert. Ich habe jetzt ein bisschen was vom Kampfsystem auch mitbekommen, habe selbst Origins und Odyssey nur wenig gespielt. Mir kommt das Kampfsystem aber trotzdem sehr viel schneller vor und sehr viel metzeliger, wenn es Sinn ergibt, zumindest in diesen Anfangsszenen. Die Kamera geht auch immer sehr weit weg, wenn man in einem Kampf ist, damit man die Übersicht behält, weil man gegen sehr viele Gegner auf einmal kämpft.
Ja.
Bleibt das so im Spiel? Hast du das auch so empfunden als eine Veränderung?
Ja, ich bin so ein bisschen, es ist mir auch aufgefallen, aber dann weniger als dir, weil halt schon in Odyssey auch so ein bisschen dieses Gefühl da war. Vor allen Dingen im Vergleich mit Origins ist es, also Origins ging deutlich mehr in diese Dark Souls-Fantasie noch rein, wo du One-on-One-Kämpfe hattest und blocken musst und so. Und hier ist es wirklich schon, du metzelst dich halt durch die Gegner durch und du musst schon, also wenn du gar nicht aufpasst, du kannst auch schnell sterben, weil die machen schon ordentlich Damage, die Gegner. Und dann hast du ja auch keine einfache automatische Heilung, sondern musst dich selbstständig heilen mit Items und Nahrung. Aber ich würde dir insgesamt absolut zustimmen. Also das geht halt voll in diese Brutalitätsfantasie auch hinein, weil sie sich ja sehr Mühe geben, dass hier wirklich Körperteile durch die Gegend fliegen, Köpfe, Arme. Es gibt Finishing-Moves, zahlreiche. Eivor stampft denen die Köpfe platt mit Finishing-Moves. Mhm. Und da geht dann natürlich dieses Ding, dass du auch durch Dutzende Gegner dich durchmetzelst recht easy, geht dann natürlich voll in diese Fantasie rein.
Raids spielen da ja auch eine Rolle, wollte ich nur gerade einwerfen,
genau.
Weil ich fand das bei mir ganz lustig, wie dieser Anfang kommt mit dieser tragischen Geschichte hinter Eivor und wie sie sich dann befreien muss und dann das erste Camp, was die Wikinger sehen auf dem Schiff, ist so, ey, lass das mal raiden, das kriegen wir noch locker hin.
Ja, das ist super lustig, wie sie wirklich, ja komm, machen wir das direkt. Auch wenn du dann in England ankommst, ist es halt auch genau das. Und das in der Fantasie dieser Spielwelt ergibt das, finde ich, voll Sinn. Aber ich muss halt jedes Mal an diese Ankündigung denken, wo sie da jemanden von Ubisoft haben, der sagen, ja, es wird ja immer gesagt, dass Wikinger nur Raider waren. Aber das stimmt ja gar nicht. Sie hatten Communities und waren eigentlich gar nicht so. Und literally im ganzen Spiel ist das von Anfang an, lass sie alle umbringen, fuck yeah, unser Land. Das finde ich immer noch sehr, sehr lustig, wie da versucht wurde, so zu tun, als ob die Wikinger was einfach Farmer waren, die ab und zu vielleicht auch mal versehentlich ein Dorf eingenommen haben.
Versehentlich, ja.
Ja,
ja, wie hast du denn die Erkundung der Welt bisher wahrgenommen?
Da habe ich halt jetzt noch im Vergleich am wenigsten Erfahrung drin gemacht, weil ich halt in diesem Prolog ab und zu ein bisschen erkundet habe, aber ein bisschen mich auf die Story konzentrieren wollte und jetzt halt in der offenen Welt dann noch nicht oder in der Hauptwelt noch nicht so viel gespielt habe, aber ich habe schon alles ab und zu mal gemacht und mir gefällt sehr, dass es deutlich weniger geleitet ist. als in den Vorgängern. Also Odyssey war schon weniger geleitet als Origins und Valhalla scheint jetzt nochmal deutlich weniger geleitet zu sein als Odyssey. Ich glaube, es gibt keine Fragezeichen mehr auf der Map, keine, hier ist du ein Gebiet, da gibt es 3 Chests und 2 mhm. davon und wenn du das gemacht hast, dann hast du es abgeschlossen, sondern was sie machen ist, du kannst halt einfach Gebiete so erkunden, du hast aber natürlich auch deine Erkundungspunkte, wie es in jedem Assassin's Creed dann Anfang an gibt, wo die Kamera sich dreht und dann siehst du, dass es in dieser Gebiet, es gibt Reichtum, es gibt Artefakte und es gibt Mysterien. Das sind die 3 Arten der Dinge, die du finden kannst beim Erkunden. Und Reichtum ist halt, ne, ist immer Loot. Das kann einfach Währung sein, das kann Crafting-Materialien sein, das können Waffen sein. Hier, ganz wichtig zu erwähnen, was ich auch sehr, sehr cool finde, das sind dann einzigartige Waffen. Valhalla ist immer noch ein Loot-Spiel, aber nicht mehr eines wie in Odyssey, wo du einfach minütlich 50 unterschiedliche Waffen und Rüstungen findest, die einfach wie in einem Diablo quasi zufallsgeneriert mhm. sind und dann gibt es ein paar besondere einzelne Rüstungen noch, sondern hier ist es wirklich so, du findest Waffen und Rüstungen nur dann, wenn die extra vom Entwickler dort platziert wurden als große Belohnung. Das heißt, ich habe in diesem Spiel bisher eine Waffe gefunden, quasi, nach einem Raid und das war's. Und ich habe jetzt insgesamt 3, weil du kriegst auch welche durch Geschichten, aber das Inventar ist mega entschlackt und du verbringst fast gar keine Zeit mehr mit Inventarmanagement und es fühlt sich wirklich wie was Besonderes, wie was Aufregendes an, wenn du eine neue Waffe, ein neues Rüstungsteil findest, weil das dann eben wirklich designt ist. Es sind nicht einfach eine von 1000 Schatzkisten in einem Camp, das du zum 100. Mal erkundest, sondern es ist eine Schatzkiste, die irgendwo in einem einzigartigen Höhlensystem oder Dungeon oder sonst was versteckt wurde, wo du den Weg hinfinden musst, der versteckt ist. Und vielleicht hast du dann sogar ein kleines Platforming-Puzzle, das du lösen musst, vielleicht aber auch nicht. Und dann findest du da eben Crafting-Materialien oder sogar eine einzigartige Waffe hinter. Mhm. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Das ist das eine, da gibt es die Mysterien. Und Mysterien können ganz viele Sachen sein. Mysterien können im Kern auch einfach Sidequests sein zum Beispiel. Aber was ich sehr, 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 sehr gerne mag, zumindest in der Modus, wo ich spiele, du kannst ein bisschen einstellen, was dir alles an Menüpunkte angezeigt werden oder so, aber zumindest in dem Modus, den ich spiele, sind das keine Quests, die in einen Questlog kommen, aber trotzdem fühlen sie sich an wie eine Sidequest, ja, du hast also diesen so einen Mysteriumspunkt, das heißt, da leuchtet einfach so ein blau schimmernder Punkt auf der Map, ja, der so sagt, hier ungefähr, hier ist was und dann rennst du dahin, benutzt vielleicht einen Adler, siehst, ah, okay, da liegt ein Mensch, ja, und rennst zu diesem Bitte?
Es ist eine Krähe diesmal.
Stimmt, oder Entschuldigung, es ist eine Krähe, du hast völlig recht. du rennst zu diesem am Boden liegenden Mann hin und der schläft dort. Und wenn du zu dem hingehst, kannst du ihn ansprechen und sagen, was ist los? Und dann steht er einfach auf und fängt an wegzugehen, während er vor sich hin murmelt und Ivor erkennt, oh, der schlafwandelt. Weird. Dann laufe ich dem mal hinterher. Beziehungsweise sie sagt es nicht, sondern sagt nur weird. Und dann macht das Spiel gar nichts. Also das Spiel sagt dann nicht, hier, das ist die Mission, das ist die Sidequest, das musst du jetzt machen, sondern du musst dir dann selbst sagen, okay, dann folge ich dem jetzt. Ja, du bekommst keinen Wegpunkt, der dir das sagt, nicht, sondern ich selbst sag mir einfach, okay, dann folge ich dem jetzt einfach mal. Und dann folgte ich ihm halt und das hat dann irgendwie eine Minute gedauert, vielleicht sogar ein bisschen kürzer und er hat so ein bisschen vor sich hingemummelt und Eivor hat so ein bisschen gefragt, was ist denn hier los? Und der ist dann schließlich zu so einem wie soll ich das nennen? Da war ein großes Seil über einen Abgrund gespannt und du kannst halt an das Seil springen und dann da runter sliden, ne? So eine Seilbahn halt einfach quasi. Und Eivor fragt sich so, will der da dran? What the fuck? Warte mal, der schläft doch. Ja, und im Schlaf springt er dann halt an dieses Ding dran, wo er tausende Meter auf einen anderen Berg rüberfliegt und wacht dann währenddessen halt natürlich auf und fängt halt nur an, mega erschrocken aus Leibeskräften zu brüllen und zu schreien, weil er gar nicht weiß, was los ist. Und dann springst du dem halt hinterher auf der anderen Seite so, na, was ist los? Und so, holy shit, wo bin ich, was ist los? Und dann erfährst du halt noch so, ah, okay, das ist jemand, da denken Leute, der sei desertiert vielleicht, weil der jetzt so lange schon weg ist, aber der hat nur Schlafprobleme und dann erklärst du dem ein bisschen, wie die Schlafprobleme loswerden kann und dann geht er halt zurück zu seiner Basis, wo der herkommt. Und ich weiß noch nicht, wenn ich jetzt dann zurückgehe, ob ich dann irgendeine Belohnung bekomme oder nicht, aber das Tolle ist halt, das ist mir ganz egal, weil allein diese Erfahrung und diese und dieses Treffen dieses Mannes mit den einzigartigen Dialogen und Animationen und dem Witz dabei war schon eine viel bessere Belohnung, als jedes Item sein könnte.
Es erinnert mich gerade ein bisschen an die Fremden in Red Dead Redemption.
Ja, voll.
Ich weiß jetzt nicht mehr, wie und ob die markiert wurden irgendwie.
Die waren markiert, ja, aber das sind sie ja hier auch in Form dieses blauen Punktes.
Ja, genau. Und bei dem Loot frage ich mich, ob das eine Reaktion ist auf Odyssey oder von Anfang an in Valhalla so angelegt war, weil es ist ja dann zwar immer noch ein RPG-System, aber zurückgefahren, na, was ich persönlich sehr viel mehr mag, weil ich mich auch erinnere, in den früheren Assassin's Creed-Spielen hattest du ja auch immer diese Upgrades und diese neuen Rüstungen und sowas, aber sie waren recht selten und hatten dadurch auch mehr Gewicht. Also du hast dich da noch mehr gefreut darüber als über irgendeine Wegwerf-Axt der Stärke plus 2 oder sowas, weißt du?
Ja, ja. Also ich bin ein sehr großer Fan von Odyssey, aber ich bin da, ich stimme dir absolut zu, ich finde auch, dass das hier deutlich cooler ist. Ich habe jetzt aber tatsächlich selbst nicht das Gefühl, dass es dadurch seine Rollenspielsysteme wirklich zurückgefahren hat, weil du hast mit diesen Axten, also diese Waffen, die kannst du immer noch upgraden, du kannst sie slotten mit Runen.
Also nur das Loot-System wurde zurückgefahren.
Genau, das wurde halt verändert und zu, meiner Meinung nach auch wirklich zum Positiven damit. Ich mag das wirklich, wirklich sehr gerne, auch wie es ineinander reinfüttert. Also ich war bei so einem Mysterium, wo dann wirklich auch, ich habe bisher 3 solcher Mysteriums-Quests gemacht und die waren alle mit einzigartigen Animationen, Zwischensequenzen nicht immer, aber in 2 von 3 Fällen mit einzigartigen Zwischensequenzen verbunden, wo es nicht nur daraus bestand, dass Charaktere sich wie halt in jedem anderen Rollenspiel gegenüberstanden und ihre 5 Kernanimationen abgespielt haben, sondern wo wirklich die Kamera Dinge gemacht hat, wo sie rumliefen, über Dinge geredet haben, was einfach wirklich auch eine Hauptquest hätte sein können. Und die ging dann natürlich nie sonderlich lang, diese Cutscenes und so. Aber die erzählten bisher immer Geschichten, die ich interessant fand und führten dann eben auch gelegentlich dazu, dass du dann ein Artefakt findest, ja, was dann wieder ein großes Ding ist, in der wo es dann irgendwie 2, 3 pro Gebiet gibt. Also das eine füttert dann halt auch teilweise in das andere hinein.
Das ist cool.
Ich finde das richtig, richtig, richtig toll. Das ist genau das Ding, was wir uns immer von Ubisoft-Spielen erhoffen, dass es weggeht von dem, ich arbeite ab, mehr hin zu, oh, was ist denn hier Interessantes? Ich guck mal, was passiert. Und dann musst du halt selbst einfach mal gucken, wie du damit umgehst. Und das finde ich sehr, sehr toll.
Ich bin sehr gespannt, was du dann erzählst, wenn du auch England ein bisschen weiter erkundet hast. Ich finde interessant, dass das jetzt schon nach deinen ersten Erzählungen, nach deinem ersten Eindruck trotzdem nach einer Art von Fortschritt oder zumindest einem alternativen Weg zu dem klingt, was die Spiele vorher gemacht haben, auch wenn es immer noch sehr in dieser, sich sehr da einreiht, ne?
Du erkennst auch einzelne Animationen wieder, die Steuerung ist sehr ähnlich. Obwohl, Tom, was ist deine Meinung dazu, dass man jetzt mit dem linken Stick sprintet in einem Assassin's Creed-Spiel? Das macht mich ein bisschen fertig.
Ja, das stimmt.
Es gibt halt nicht mehr, ich halte irgendwelche Schultasten und so schon länger nicht mehr, aber in Odyssey, wenn ich mich richtig erinnere, war es einfach so, wenn du halt ein paar Sekunden gerannt bist, dann wurde sie automatisch schneller. Aber hier drückst du jetzt halt auf den linken Stick, um zu sprinten. Das vergesse ich ständig. Auch also wirklich nach 5 Stunden, ich vergesse einfach, dass das geht, weil das so weird für mich erscheint, dass ich nicht irgendwie 7 Schultertasten und irgendwie die Backtaste halten muss, um schnell zu laufen. Finde ich insane. This is the next generation.
Das mit dem Rennen hat mich gar nicht, ist mir gar nicht groß aufgefallen. Mein Reflex war nur immer mit X anzugreifen und da bist du ausgewichen. Weil ich halt vorher Hyrule Warriors gespielt habe.
Ja, ich möchte eine kurze Warnung aussprechen, weil ich hatte sehr Probleme mit dem Klettern lange Zeit. Es hat einfach nicht so funktioniert, wie ich wollte. Und es gibt immer noch viele, an einigen Punkten, wo ich mir denke, dass hier ist es ein bisschen irgendwie schwieriger, irgendwo hochzuklettern, als es sein müsste. Dass sie irgendwie an Stellen nicht hochklettert, wo ich eigentlich denke, das müsste sie aber eigentlich können. Aber das Problem war, warum es nicht funktioniert hat, dass ich halt beim Klettern die A-Taste und die RT-Taste gehalten habe, wie das halt früher immer so war. Aber die RT-Taste ist halt hier einfach nur noch starker Angriff. Und wenn du den starken Angriff hältst, dann macht sie keinen starken Angriff, sondern dann macht sie einfach gar nichts. Weil ich glaube, ich gehe mal davon aus, es liegt daran, dass du den Aufladeangriff des starken Angriffs einfach freischalten musst. Weiß ich aber nicht. Das heißt, ich halte diese R2-Taste, es passiert nichts, und dann halte ich die A-Taste, um irgendwo hochzuklettern. Aber dadurch, dass ich die RT-Taste halte, merkt das Spiel dann aus irgendeinem Grund nicht mehr, dass ich die A-Taste halte. Das heißt, ich kletter nicht hoch. Das heißt, ich konnte nur hochklettern, wenn ich die RT-Taste losgelassen habe. Und das hat absurd lange gedauert, bis ich das verstanden habe. Das nur als kleine Warnung an alle anderen alten Assassin's Creed-Fans.
Ich finde halt nur interessant, dass selbst in dem Spiel dann schon solche Veränderungen drin sind, obwohl das ja auch noch unter der Leitung von der vorherigen, ne, Führungsetage bei Ubisoft entstand, die ja unter anderem wegen den ganzen Missbrauchsvorwürfen stark verändert wurde. Und frage mich sehr, wie dann die nächsten Assassin's Creeds aussehen. Ja. Also das passt ja schon noch sehr rein in diese Trilogie, die es jetzt ist, aber ich glaube, das wird das nächste Spiel, kann da schon sehr anders sein.
Es wirkt halt wie ein toller, ich finde, du hast es auch mal als Alternative beschrieben, und das stimmt auch, für mich ist es halt ein Fortschritt in der Trilogie, einfach weil ich da wirklich das Gefühl habe, das wurde besser, wie ich auch das Gefühl hatte, dass Odyssey im Vergleich zu Origins besser wurde, aber ne, es ist natürlich auch so, nach 40 Stunden können sich diese Meinungen sehr gedreht haben.
Ich wollte gerade sagen, du hast Odyssey halt 100 noch was Stunden gespielt, mal sehen, ob Valhalla das auch schafft.
Ganz genau, das muss man dann wirklich erst noch gucken, das ist wirklich der Ersteindruck. Vielleicht noch als Info, wir haben die Xbox-Version gespielt, die Xbox One X-Version, also wir haben nicht die Next-Gen-Version gespielt, über die dürfte man auch noch gar nicht reden, die hat ein eigenes Embargo bis zum 10., also bis morgen, bis zum Release der Xbox Series X, aber das ist halt auch so ein bisschen unsere Idee gewesen, dass wir dann in diese Spiele wirklich einsteigen, also ob du jetzt in Assassin's Creed so einsteigst, weiß ich nicht, aber zumindest generell bei Next-Gen, Ports oder Cross-Gen-Spiele, wenn dann die Next-Gen-Version auch erscheint. Das heißt, ihr werdet dann sehr wahrscheinlich nächste Woche noch deutlich mehr dazu von mir hören. Genau. Dann halt auch mit der Next-Gen-Version.
Und das Gleiche gilt auch für Dirt 5, das jetzt auch erstmal nur ein Ersteindruck ist, dass du gespielt hast. Erscheint ebenfalls auf PlayStation 4, Xbox One, PC, aber auch Series X und PS5 dann für 60 bzw. 70 Euro. Und ist ja ein Spiel, auf das wir uns durchaus gefreut haben, weil es mal wieder ein Rennspiel ist, das sich so eine Festivalstimmung nimmt. Wir beide mögen Dirt 2 sehr gern. Du magst, glaube ich, Dirt 3 auch noch sehr gern. Ja. Das hat auch noch so eine sehr leichtherzige Herangehensweise und sehr stilsichere Herangehensweise ans Rennspielgenre hat. Ich habe das jetzt auch wieder nur einmal angeschmissen, um ein bisschen Footage zu capturen, aber habe da kaum Erfahrung mit. Mir ist aber direkt aufgefallen, wie arcadisch es sich anfühlt. Ja. Deutlich anders als jetzt die Dirt Rally-Reihe, die ja parallel so als Simulation sich etabliert hat. Wie ist denn da dein erster Eindruck? Das waren ja jetzt auch nur ein paar Stunden, die du gespielt hast, ne?
Genau, ich habe so 2-3 Stunden gespielt und musste mich zusammenreißen, weil ich hätte gerne direkt noch deutlich mehr gespielt. Mir gefällt es nämlich richtig, richtig gut. Ich finde, vor allen Dingen im Fahrverhalten bekommt es genau das hin, was die besten Codemaster-Spiele eben wie Dirt 2, wie Dirt 3, auch Dirt 1 durchaus, weil das ja noch ein bisschen mehr in den Rallye auch reinging, die Rallye-Fantasie. Aber was diese Spiele ausgemacht hat damals, nämlich, dass es eben sehr arcadig ist, wie du sagst, aber trotzdem einen gewissen Anspruch hat. Ja, also es steuert sich alles komplett blödsinnig und schwachsinnig, aber trotzdem kann ich, wenn ich vernünftig fahre, richtig gut Vorsprung herausfahren und merke einen Unterschied. Ja, es ist jetzt nicht einfach, dass es irgendwie dann dadurch egal wird, alles wird gleich, sondern die Autos fühlen sich immer noch sehr unterschiedlich an und das gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. Also dieses Fahrverhalten macht mir richtig viel Freude. Ich finde die sehr unterschiedlichen Autos richtig toll. Also ich finde es immer wieder sehr aufregend, wenn man so eine neue Fahrzeugklasse das erste Mal in der Karriere freischaltet und dann mit der fährt. Ich finde die unterschiedlichen Locations und Rennstrecken super toll. Also du hast irgendwie Wüstengebiete, durch die du fährst. Du bist auf eingefrorenen, zugefrorenen Seen unterwegs, wo dann entsprechend sich auch das Fahrverhalten verändert. Etwas klassischere Rallye-Strecken, alles Mögliche. Und das führt halt voll dazu, dass ich einen Rennen abschließe. Die sind immer kurzweilig, die dauern immer so 3-4 Minuten mit ihren 3 Runden. Und dann immer sofort sehen will, okay, was wartet jetzt hinter dem nächsten Rennen auf mich in diesem Karrieremodus? Manchmal kannst du auch, oder oft kannst du auch zwischen unterschiedlichen auswählen. Ich mache die einfach sowieso immer alle. Ich habe da einfach gerade wahnsinnig viel Spaß mit.
Das freut mich sehr, das zu hören. Das beruhigt mich auch so ein bisschen, weil ich war mir nicht so 100% sicher, ob das klappen wird, was Codemasters hier vorhaben. Ich hoffe, dass es auch auf lange Sicht funktioniert, also wenn du dann auch ein bisschen mehr Spielzeit drin hast. Mhm. Dirt 5 will ich auf jeden Fall selbst auch noch intensiver spielen, dann halt auf der neuen Xbox oder halt in der gepatchten Version, weil was mir einfach aufgefallen ist, sehr negativ aufgefallen ist, ist das Tearing im Spiel. Weil du hast die Wahl zwischen einem Quality- und einem Performance-Modus, also 30 FPS capped oder unlocked Framerate. Und ich spiele Rennspiele am liebsten mit so 4 FPS wie möglich, aber der Unlocked-Modus, den finde ich ziemlich schlimm, weil der nicht so schöne Optik vereint mit auch nicht smoother Framerate und Tearing. Und im Quality-Modus hast du halt deine 30 FPS, aber auch Tearing, das nicht mehr ganz so krass ist, aber immer noch auffällt. Und in einem Konsolenspiel 2020 will ich mich eigentlich nicht über Tearing aufregen müssen, deswegen ist es so ein bisschen weird. Also Tearing, für die, die es nicht kennen, ist so eine Bildverschiebung, wo irgendwie ein Teil des Bildes immer so ein Frame hinterher hinkt und das sieht dann so abgeschnitten aus. Und das ist mir hier sehr negativ aufgefallen in diesen ersten Rennen, was ich gefahren habe.
Ja, also am Anfang ist mir das Tearing auch aufgefallen. Die Framerate wirkt auf mich komplett flüssig. Also das sage ich ja nicht, dass sie komplett flüssig ist, aber ich spiele sie im 60-Frames-Modus und das fühlt sich auf mich tatsächlich einfach an wie 60 Frames. Also da und
wir
ich
spielen
jetzt,
One X noch.
Genau, auf der One X habe ich jetzt keine Probleme festgestellt für mich persönlich. Das Tearing ist mir dann auch natürlich aufgefallen, weil das, wenn du weißt, was Tearing ist, dann fällt dir das auf jeden Fall auf. Aber es war dieses klassische Ding, das ist mir dann nach zwei Rennen halt nicht mehr aufgefallen, weil ich mich daran gewöhnt habe, aber nichtsdestotrotz muss das natürlich nicht sein. Grafisch ist es einfach sehr durchwachsen. Also nee, durchwachsen klingt zu negativ. Nicht durchwachsen, es ist es gibt einfach sehr es geht einfach in sehr unterschiedliche Richtungen. Ne? Wenn du auf so einer durch so eine Matschstrecke fährst, die nur aus Brauntönen besteht und dann vielleicht auch einfach um 13 Uhr mittags stattfindet, sodass du einfach nur eine Lichtquelle hast, die so drauf scheint und alles sieht so ein bisschen einfarbig aus, dann ist es oft nicht beeindruckend und sieht nicht besonders toll aus. Wenn ich dann aber nachts auf dieser zugefrorener Seestrecke fahre, wo überall bunte Lichter platziert sind, die sich reflektieren, auch ohne Raytracing, auf der Last-Gen-Konsole im Eis und wo dann die Lichtstimmung so eine sehr eigene Atmosphäre aufbaut. Da wiederum sieht es, finde ich, überragend aus sogar, also wirklich richtig, richtig gut. Mhm. Das ist so ein bisschen, es kommt immer irgendwie auf die Strecke an, auf die du da gerade fährst.
Ja, naja, also Lighting spielt da halt eine große Rolle, weil das gibt es ja sogar in der Echtweltfotografie, so diese besten Tageszeiten für die bestmögliche Lichtstimmung. Deswegen sieht ja Spider-Man zum Beispiel auch im Abendrot am besten aus.
Oh ja, das stimmt.
Ja gut, also werden wir
übrigens das gleiche gilt auch bei Assassin's Creed. Das Spiel hat extreme Momente unglaublicher Schönheit, also gerade die Umgebungen. Die Sonne ist seltsam stark überbelichtet, aber ansonsten sieht das Spiel in ihren Umgebungen teilweise wirklich unglaublich großartig aus, auch auf der One X, aber dann gucke ich mir regelmäßig in den Cutscenes die Charaktere an und wie die auch irgendwie in ihren halben Animationen durch die Gegend janken und denke mir so, oi, das sieht jetzt wiederum wie vor ein paar Jahren aus, also auch da so ein bisschen dieses Gefühl.
Ja, weil es ja quasi den Stand hat von vor ein paar Jahren, also
genau.
Dem ist ja dann einfach so. Gut, über Assassin's Creed und Dirt werden wir auch dann künftig nochmal wieder reden, wenn wir da ein bisschen mehr drinstecken. Du hast noch ein letztes Spiel gespielt, nämlich Paradise Killer, das auf dem PC und der Switch erschienen ist. Auf Steam kostet das so um die 17 Euro, auf der Switch 20. Du hast die PC-Version gespielt, richtig?
Ganz genau.
Und hier musst du, denke ich mal, überhaupt erklären, worum es geht, weil Paradise Killer wird nicht jeder auf dem Schirm haben. Ich glaube, da haben ganz viele Leute nicht mal ein Bild vor Augen.
Ja, das Spiel ist mir in die Richtung gespült worden, weil es ein sehr offensichtlich von Suda51-Spielen inspiriert ist. Es wird auch selbst von den Entwicklern gesagt und du hast Soundeffekte und grafische Elemente und so, die allesamt sehr an Spiele wie The Silver Case oder Flower, Sun and Rain heißt, glaube ich, erinnern. Und deswegen war es dann für mich sehr interessant. Aber es hat dann noch deutlich mehr zu bieten, als einfach nur, guck mal, ich sehe aus wie ein Suda51-Spiel. Denn es ist ein First-Person Phoenix Wright Erkundungsspiel, lieber Tom. Du bist eine Detektivin auf der Insel Paradise. Und Paradise, und ich werde jetzt einiges zum Setting sagen, aber macht euch keine Sorgen, das sind keine Spoiler, das hört sich teilweise super abgefahren an, aber das ist halt die Spielwende, das Spiel, es ist alles sehr abgefahren, was hier passiert. Du bist in Paradise und Paradise ist eine ich weiß nicht, ob es wirklich virtuell ist, ich sage mal, es ist virtuell, eine virtuelle Welt, in der versucht wird, eine Reihe von Göttern wiederzubeleben. In der echten Welt gab es Kriege gegen Götterwesen, was im Grunde einfach große Aliens sind, die halt als Götter verehrt werden. Und die wurden teilweise gefangen genommen, teilweise umgebracht. Und es gibt eine Organisation namens das Syndikat, die sich vorgenommen hat, wir wollen die Götter wiederbeleben, alle, die tot sind, und denen wieder Kraft geben. Und dafür haben sie eine eigene, ja, virtuelle Realität, eine Pocket Reality erschaffen, in Form dieser Insel Paradise, wo sie das versuchen, die Götter wiederzubeleben. Und das misslingt immer mal wieder, das ist auch so ein bisschen Teil des Plans, weshalb diese Realität immer wieder neu startet. Sie sind mittlerweile bei Paradise 24 angekommen, also bei der 24. Version dieses Paradieses. Jede Version läuft mehrere hundert Jahre, teilweise auch mehrere tausend Jahre von dem, was ich mitbekommen habe. Und die muss halt immer dann neu gestartet werden, wenn irgendwas schief geht. Denn diese Götter wiederzubeleben ist schwierig. Dafür müssen psychische Wege ins Weltall eröffnet werden und die wiederum öffnen halt den Weg auch für Dämonen, um die Insel zu infiltrieren. Auch Dämonen sind schlicht und ergreifend Alienwesen, aber halt denen sind sie negativ eingestellt. Die einen bezeichnen die als Götter, die anderen bezeichnen die als Dämonen. Und dann kann es halt passieren, dass Dämonen Menschen einnehmen und besessen und die dann kontrollieren und dadurch quasi diese Insel infizieren. Und sobald das passiert, sagt das Syndikat im Grunde, okay, das Experiment ist in diesem Falle versagt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Insel eingenommen oder zerstört werden würde von diesem korrupten Einfluss der Dämonen. Das heißt, wir zerstören alles und starten es neu. Und das passiert in der Form, dass du eben dieses Syndikat hast, was eine Gruppe von, ich würde schätzen, so 2-3 Dutzend Charaktere sind, die einfach seit der ersten Version dieser Insel hier leben. Ja, also die, es ist ja keine richtige Realität, sondern es ist ja irgendwie so eine komische virtuelle Cyber-Realität. Das heißt, die sind einfach quasi unsterblich. Die leben in jedem dieser Zirkel weiter und haben alle eine Aufgabe. Es gibt den Architekten und so weiter. Dann gibt es aber auch mehrere tausend Bürger, die einfach auf diesen Inseln leben. Die heißen einfach Citizens. Und die werden einfach entführt aus der echten Welt, werden hier in diese Welt reingepackt, damit die quasi mit ihrer psychischen Energie dabei helfen können, die Götter wieder zu beleben, egal ob sie das wollen oder nicht. Und am Ende dieses Zykluses, wenn also diese Insel neu gestartet wird, da können die nicht mit. Das heißt, die werden in einem Ritual, das literally Slaughter Ritual heißt, alle umgebracht. Die Energie, die dadurch freigesetzt wird, wird genutzt, um sie den Göttern zu füttern, damit zumindest ein bisschen was Positives aus diesem Zirkel bleibt. Und dann starten sie einen neuen Zirkel, entführen eine neue Reihe von tausenden Bürgern, die sie in diese Welt reinpacken, und dann versuchen sie erneut diese Götter wieder zu beleben. Noch Fragen, Tom?
Ich hoffe, das war sehr viel. Ja, ich weiß auch nicht, ob du nicht gerade versehentlich irgendeinen Shonen-Anime beschrieben hast, aber.
Aber es ist halt nötig, nur um die Kernfantasie dieses Spieles zu beschreiben, denn was du dann in dieser Welt machst, lieber Tom, ist, du bist halt eine Detektivin, die vor tausenden Jahren ins Exil geschickt wurde, denn du wurdest von einem Gott verführt. Auch das geht, ja. Du willst zwar die Götter wiederbeleben, aber es gibt auch Götter, die einfach sagen, ja, die anderen, also es sind ja eigentlich keine Götter, es sind einfach Alienwesen, und deswegen sind die nicht irgendwie groß daran interessiert, freundlich zu sein oder so, sondern es kann sein, dass Götter auch einfach einzelne Leute verführen, es schaffen, sie zu verführen und die dann für ihre Zwecke einzuspannen, die dann vielleicht einfach sein können, ja, kümmern die mich darum, dass ich wiederbelebt werde und scheiß auf die anderen ganzen anderen Götter, was natürlich auch nicht im Sinne des Syndikats ist. Und das ist uns passiert. Wir wurden von einem Gott verführt, haben dessen Aufträge quasi ausgeführt insgeheim. Das wurde erkannt und deswegen wurden wir ins Exil geschickt. Aber jetzt ist leider was passiert, was ganz Kleines, nämlich, dass die gesamte Führungsriege des Syndikats umgebracht wurde. Das sind, ich glaube, 12 Leute. Die wurden alle in einem Treffen umgebracht, direkt bevor der nächste Inselzyklus starten sollte. Ja, also der 25. Inselzyklus sollte starten. Das sollte auch der letzte sein. Also sie waren sich alle sehr sicher, dass das die perfekte 25 ist, wo nichts schief geht. Wir haben das jetzt so oft gemacht, wir wissen jetzt, was das Problem ist, und das würde der letzte Zyklus sein. Und Minuten bevor das in Kraft tritt, werden die alle umgebracht. Und es gibt einen offensichtlich Hauptverdächtigen, einen Zivilisten, der von einem Dämon befallen wurde vor vielen Dutzend Jahren. Aber es gibt einen Charakter auf dieser Welt, in dieser Welt, der sagt, das erscheint mir alles ein bisschen zu convenient. Ich glaube nicht, dass das die sagt, dass das so ist. Und der holt dich dann wieder aus dem Exil hier raus. Dich, du bist Lady Love Dice, so ist dein Name. Die heißen alle so in dieser Welt, Lady Love Dice. Und dann ist deine Aufgabe halt, du musst herausfinden, was passiert ist, wer hat die umgebracht, warum hat er die umgebracht, während du im Hintergrund die ganze Zeit unglaublich interessante Sachen zu dieser unglaublich abgefahrenen Spielwelt herausfindest.
Ja, also es war jetzt sehr viel Beschreibung von dem, was dieses Szenario so überhaupt ist, weil es eben so ein bisschen abgefahren ist, ist das wahrscheinlich zu Teilen auch einfach notwendig. Du sagtest ja am Anfang so First-Person Phoenix Wright-artiges Spiel, das heißt, im Kern hast du dann hier einen Adventure vor dir oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja.
Also was genau machst du spielerisch auf der einen Seite? Und was genau gefällt dir daran auf der anderen Seite?
Es ist auf spielerischer Ebene im Grunde zweigeteilt. Also A, hast du halt einfach viele Gespräche, dass du zu diesen Charakteren gehst, die wie in Danganronpa, also wirklich genau wie in Danganronpa, als so 2D-Porträts in der Spielwelt rumstehen.
Oder was?
Genau, als Pappaufsteller.
Okay.
Und es ist halt eine 3D-Welt, weil wie gesagt, First Person. Also du verbringst viel, viel Zeit damit, mit den Leuten zu reden, denen deine unterschiedlichen Hinweise zu zeigen, die du hast. Und du kannst einfach immer alles auswählen. Also wenn du irgendwo was findest, was interessant ist, dann kannst du, dann werden die Charaktere, die interessant sind, auf so einer Art Map markiert mit einem Ausrufezeichen und du weißt jetzt, aha, die würden mir jetzt was Neues sagen können.
Dann kannst also du ein bisschen Visual Novel-mäßig, oder?
Genau.
Ja.
So ein bisschen Visual Novel-mäßig in diesen Momenten, wo dann auch große Charakterporträts hast, links und rechts, und da drehst du halt mit denen. Der andere Part ist aber wirklich, dass Erkundung auch ein sehr, sehr großer Teil ist. Also diese Spielwelt ist wirklich groß und sie ist sehr, sehr, sehr dicht besiedelt. Also du hast jetzt nicht hier irgendwie, also du hast schon auch mal so einen Strand, wo jetzt nicht so viel ist, aber ansonsten ist es insgesamt sehr, sehr, sehr dicht besiedelt und alles hat einen Sinn und Zweck, warum das hier ist. Hier ist die Polizeistation, da wohnen die Zivilisten, hier wohnt das Syndikat, hier wird Essen angebaut und so weiter und so fort oder Strom erzeugt, was auch immer. Aber das ist schon eine Menge. Also du bist die ersten 5-6 Stunden findest du immer neue Dinge auch in dieser Spielwelt. Du bist einfach nur damit beschäftigt, erstmal zu verstehen, was wo ist. Und das macht sehr, sehr viel Spaß. Weil diese Spielwelt halt, wenn ihr euch Screenshots mal anguckt dazu, das sieht alles unglaublich weird und einzigartig aus. Überall sind Statuen dieser seltsamen Götter, die mal wie Ziegen aussehen, mal wie völlig nicht erkennbare Dinge. Und alles ist super weird und toll und interessant und bunt. Und das ist halt ein großer Part, dass du diese Spielwelt erkundest und du findest überall Gegenstände, die meistens nicht direkt mit dem Fall zu tun haben, sondern die einfach so Lore geben oder so ein bisschen atmosphärische Dinge auch einfach sind zu der Spielwelt, wo dann kurze Itembeschreibungen beistehen, wodurch du halt einfach mehr über die Spielwelt erfährst und was in der echten Welt passiert ist. Du findest Währung, das sind Blutkristalle, werden die hier genannt, und mit diesen kannst du ganz unterschiedliche Sachen machen. Da kannst du dir Informationen von kaufen bei einem Charakter. Du kannst damit schnell reisen mit der gleichen Währung. Also auch da ist es sinnvoll, alles zu erkunden, um diese Blutkristalle zu finden. Und ganz selten ist es tatsächlich auch mal nötig, wirklich nicht ganz selten. Also ab und zu musst du halt auch wirklich einfach dir selbst erschließen, okay, der und der hat gesagt, dass da und das da was sein könnte. Und dann suchst du wirklich. Ne? Also dann bist du in deinem First Person und weißt, okay, hier irgendwo muss eigentlich was sein und suchst danach diesem Gegenstand, suchst nach dieser Sache, die da einfach sein sollte, bis du sie halt gefunden hast. Und das gibt dem was ein sehr einzigartiges Gefühl, weil dieser Part des Detektivdaseins wird selten mitgetragen. Also du hast ab und zu mal, ne, sowas wie bei Batman, wo du dann so deine Detektivsicht hast und dann einzelne Gegenstände, die angezeigt werden. Aber dass hier wirklich gesagt wird, hier ist eine offene Welt. Du kannst mit jedem Charakter in der Reihenfolge reden, wie du willst. Ja, also das ist nicht linear, wie das wir hier machen, sondern du kannst wirklich machen, wie und wann und wo du willst, und erschließe dir die Sachen dann so und denkst dir dann, ah, warte mal, das heißt doch, dass bei der Polizeistation da und da und da was sein könnte. Und dann rennst du hin und dann findest du da tatsächlich etwas, was du vorher nicht gefunden hast, und kannst dann zu dem Charakter, und der sagt dir dann mehr. Das ist wahnsinnig befriedigend und eine sehr, sehr einzigartige Spielerfahrung.
Es klingt dann wirklich nach einer Detektivsimulation mehr, die dann ein bisschen konsequenter umgesetzt wird, weil du halt wirklich alles selbst machst. Ich frage mich dann nur, gerade wenn du sagst, dass die Welt auch so groß ist, und wenn ich dann an andere, jetzt mal klassische Adventures denke, bei denen ich viele Orte zu erkunden habe, viele Gespräche, viele Gegenstände und sowas, ist das überwältigend? Kann das auch zu viel sein, dass du so denkst, oh mein Gott, wo zum Teufel fange ich an?
Das Problem hatte ich nicht, weil diese Größe wird hergestellt, weil überall so viel zu entdecken gibt, aber wenn du einfach nur anguckst, also groß war vielleicht deswegen das falsche Wort, du kommst trotzdem sehr schnell von A nach D, sag ich mal.
Also eher dicht. Statt
genau, es ist sehr, 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 sehr dicht. Das heißt, du, wenn du das am Anfang erkundest, wirkt das alles gigantisch, was du da erkundest, weil einfach überall etwas ist. Du hast kaum toten Raum. Aber wenn du dann wirklich mal von A nach B möchtest, dann kannst du halt auch fast travel. Aber wenn du nicht fast travelst, bist du in relativ kurzer Zeit überall, weil du dann auch verstehst, wie das zusammenhängt, und du musst dann halt nicht einfach die Wege entlang rennen, sondern du kannst einfach, du hast halt wirklich einen Sprung, du kannst auch einen Doppelsprung freischalten, dadurch kannst du auch einfach irgendwie Gebäude so hochspringen und dann an eine Bergwand und von da aus dann vielleicht über einen Zaun. Also du kannst da wirklich krass Dinge auch abkürzen. Deswegen hatte ich das Problem tatsächlich kaum. Ab und zu mal schon, dass ich denke, ah, jetzt renne ich gerade vielleicht 2 Minuten mehr oder 30 Sekunden mehr, als ich gerade wollte. Aber sehr wenig eigentlich dieses Problem.
Dann hat es vielleicht eher die Dynamik von einem Disco Elysium, wo du ja auch eine an und für sich offene Welt hast, aber die ist jetzt nicht so groß, aber dafür gibt es auf jedem Bildschirm sehr viel zu tun sozusagen.
Das ist ein guter Vergleich, ja.
Ja. Okay, das klingt doch sehr, sehr gut. Was ist denn darüber hinaus? Gibt es noch Sachen, die dich gehuckt haben an dem Spiel?
Ja, ich bin sehr interessiert daran. Also ich bin jetzt so 8 bis 9 Stunden, oder 7 bis 8 Stunden drin. Das heißt, ich glaube, ich werde mich auch langsam dem Ende nähern. Also erstmal, dieses Murder Mystery ist einfach super spannend. Die Charaktere sind alle super abgefahren und interessant, und dieses Mordmysterium öffnet sich immer mehr, und natürlich hängen da 17 andere Plots dran, die dann wiederum selbst erkundet werden müssen von dir. Und das Spiel gibt sich sehr Mühe, das alles auch relativ übersichtlich in deinem, du hast halt so einen Computer dabei, einmal aufzuführen. Ne, da wird alles immer aufgezählt, was du herausfindest, und in Kontext gebracht dazu, zu welchem Fall das relevant ist. Die Schlüsse musst du dann selbst ziehen, so ein bisschen, aber die Übersicht bleibt da auf jeden Fall erhalten. Und das ist also im Kern, was mich auf jeden Fall daran hält, dass ich einfach wissen will, was da passiert ist und warum, vor allen Dingen. Was mich dann auch sehr interessiert auf das Ende blicken lässt, ist, dass du halt wirklich von Anfang an, also du startest dieses Spiel und dann wirst du auf diese Insel zurückgeschickt aus deinem Exil, und dann kannst du halt zu einem Charakter gehen, der das ist literally die Gerechtigkeit, der ist einfach die Justice in dieser Welt, und kannst zu diesem Charakter hingehen und dem sagen, ich will jetzt das Trial starten. Das kannst du jederzeit machen. Und da bin ich halt sehr, sehr interessiert dran, wie dieses Trial dann ist, wie frei ich dort meine Schlüsse zusammenbauen kann, wie ich dort, ob ich da irgendwie dann die einzelnen Hinweise, die ich habe, selbstständig anklicken muss. Das weiß ich halt noch nicht, weil ich natürlich wirklich so nach Möglichkeit alles herausfinden will vorher. Mhm. Es kann aber auch sein, dass ich gar nicht alles herausfinden kann und dass das Trial irgendwann einfach mal starten muss und dadurch Informationen bekomme, die ich dann nach in einem Trial nochmal benutzen kann. Das glaube ich aber irgendwie nicht, weil dafür finde ich gerade so viele Sachen. Aber ich bin jetzt gerade so an einem Punkt angekommen, wo es halt ein bisschen schwieriger wird, neue Sachen herauszufinden, ne? Wo die ersten 6-7 Stunden bist du, rennst du irgendwo hin und du findest da immer neue Sachen heraus und immer neue Ortschaften und immer neue Charaktere und immer neue Fakten über die alten Charaktere, die du schon getroffen hast. Und das ist jetzt das erste Mal, wo ich jetzt wirklich an einem Punkt bin, wo ich jetzt ein bisschen aktiv suche. Und das macht mir auch gerade immer noch Spaß, weil ich immer noch genug Anhaltspunkte habe und denke mir, ah, okay, hier steht, dass da was sein könnte, dann gucke ich doch da mal nach. Aber das ist halt ein anderes Spielgefühl jetzt, weil ich vorher quasi nie in diesen Computer reingeguckt habe auf meine Hinweise, weil ich sowieso die ganze Zeit Neues dazu bekommen habe, wo es gar nicht nötig war, dann wirklich da aktiv zu suchen. Aber jetzt lese ich mir halt wirklich mal durch, was da steht und dann fällt mir auf, ah, guck mal, stimmt, da hat ja jemand gesagt, dass dieser Körper da gar nicht sein konnte, sondern da hätte er sein, dann gucke ich doch mal danach. Und das ist jetzt wieder ein anderes Spielgefühl, was ein bisschen Abwechslung rein einbringen und mir auch Spaß macht. Also ich bin Tom, du hörst es, ich bin wirklich hellauf begeistert hiervon.
Ja, es ist ganz schön. Du scheinst auch gerade einfach von der Erkundungsphase in die nächste Phase des Spiels überzugehen.
Genau.
Bin ich gespannt, was du dann final sagen wirst. Ich bin aber auch sehr interessiert, also ich werde mir das auch noch anschauen. Es ist ganz interessant, so, ich habe noch so ein anderes Detektivspiel auf meiner To-Playlist, habe auch schon seit einer Woche die Demo runtergeladen, aber noch nicht reingeschaut, nämlich Chicken Police, was mir jetzt auch gestern witzigerweise David unabhängig davon nochmal so empfohlen hat, weil er das wohl gerade selber auch spielt, wo du halt wirklich mit Hühnern unterwegs bist. Sieht sehr abgefahren aus auf den Screenshots.
Oh, wow, ach ja, stimmt, da habe ich vor Monaten mal von gehört, wieder komplett vergessen.
Ich finde einfach interessant, dass wir so zwei Detektivspiele haben, die gerade gleichzeitig erscheinen und beide sind auf ihre eigene Art scheinbar total bonkers.
Oh ja, das sieht crazy aus.
Ich habe auch gerade gelesen auf der offiziellen Seite von Kaizen Gameworks, die Paradise Killer gemacht haben. Da stehen ja die zwei Leute, die dahinter stehen drauf, Ollie Clark-Smith und Phil Crabtree. Und bei Ollie Clark-Smith finde ich die Credits einfach sehr schön, weil er hat an den Dark Pictures Spielen als Lead Designer gearbeitet bei Supermassive, die ja gerade noch rauskommen. Da ist ja jetzt auch das Neue erschienen. Hast du da eigentlich Interesse dran, Robin?
Nö.
Nach Man of Medan eher nicht mehr, wa?
Nee. I'm done.
Kann ich verstehen. Und bei Until Dawn war er Level Team Lead. Und mein Lieblingscredit ist aber, er war Level Designer bei 50 Cent Blood in the Sands.
Ja, ja, ja. Das fand ich auch super. Da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen, dass das wirklich, wirklich eine leitende Person war bei Until Dawn und bei Man of Medan. Was halt immer so, also ich finde, das ruft halt so krass in Erinnerung, wie. Also diese Person macht jetzt mal das, was sie wirklich einfach die Leidenschaft für hat, was sie so das so für ihr Herz schlägt. Und dann kommt Paradise Killer dabei raus, was nicht weiter davon entfernt sein könnte auf dieser erzählerischen Ebene von dem, was Until Dawn war. Und das finde ich super, super faszinierend. Blood and the Sand wiederum ergibt einfach Sinn für mich.
Das ist einfach eine klare Linie, die man ziehen kann von einem zum anderen.
Ja, ja. Absolut.
Okay, cool. Wie gesagt, gibt's auf PC und der Switch Paradise Killer für 17 bzw. 20 Euro. Könnt ihr also selbst mal reinschauen und guckt euch auf jeden Fall mal Screenshots oder einen Trailer von dem Spiel an. Es sieht wirklich auch sehr abgefahren aus, also ist auch auf der Ebene sehr eigen.
Ja.
Okay, dann habe ich noch etwas, nämlich eine Serie, die ich gerade gucke. Ich habe nämlich The Mandalorian, die zweite Staffel angefangen, beziehungsweise einfach die zwei Episoden geschaut, die es bisher gibt. Nachdem ich erst vor einem oder zwei Monaten die erste Staffel mal nachgeholt habe, das habe ich nämlich lange Zeit nicht getan und kann ja erstmal da in Rückblick zusammenfassen, dass ich das sehr mochte. Ich mochte die erste Staffel von The Mandalorian sehr gern. Ich fand, das war sehr geerdetes, sehr auf Weltenbau fokussiertes und menschliches Star Wars. Mir hat diese Dynamik zwischen dem Mandalorianer, zwischen Mando und Baby Yoda tatsächlich gefallen. Ich fand das richtig cute, was sich da für eine Beziehung entwickelt. Weil es ist zwar dieses klassische, der harte Bounty Hunter hier wird aufgeweicht von diesem Baby, das er unfreiwillig beschützen muss. Und eigentlich ist es nur ein Job und dann wird's mehr und so. Das hat man schon mal gesehen. Aber die Art und Weise, wie es gemacht wurde, mochte ich sehr. Und mich hat auch tatsächlich nicht gestört, dass das so eine Episodenstruktur hat von unabhängigen Episoden. Das heißt, es gibt zwar einen Plot, der sich durch die gesamte Staffel gezogen hat, aber der wird eher am Anfang und am Ende erwähnt und dazwischen stehen die Episoden sehr für sich. Das ist etwas, das es nicht mehr so häufig gibt. Ich mag das ganz gern. Ich fand, da waren sehr schöne Episoden dabei. Was ich nicht so mochte, war das Ende der Staffel, wo dann plötzlich noch so ein neuer Bösewicht eingeführt wird und da wird es dann sehr Hollywood auch in der Art und Weise, wie so ein bisschen Suspension of Disbelief notwendig ist für die Dinge, die da passieren. Da hat es mich dann leider ein bisschen verloren. Deswegen war ich so ein bisschen skeptisch, was die zweite Staffel angeht. Ich weiß gar nicht, hattest du Erfahrung mit Mandalorian?
Ich hatte die ersten, ich glaube, 4 Folgen geguckt und ich fand es einfach ein bisschen langweilig, deswegen habe ich dann aufgehört.
Einfach weil du das nicht so magst, dass da kein durchgängiger Plot ist, oder einfach wirklich, weil das, was passiert ist, hat dich nicht gehuckt sozusagen?
Beides, tatsächlich. Also ich bin da relativ allein auf weiter Flur, dass ich einfach, also ich fand es alles nicht schlecht, nur ich dachte mir so ganze Zeit, oh, hier passiert ja gar nichts und dieser Mandalorian ist ein Mann hinter einer Maske ohne Charakter und was soll mich hier daran irgendwie interessieren? Also ich fand das wirklich sehr langweilig und dieses Ruhige, was ich eigentlich dann auch oft eigentlich mögen würde, in diesem Fall übersetzte sich für mich einfach nur halt in Langeweile leider. Aber ich bin auch immer so, also es ist immer im Hinterkopf, dass da Mandalorian ist, weil ich auch ein bisschen mehr denken kann, dass es einfach die Mood war, als ich versucht habe, es zu gucken, dass die nicht ganz für Mandalorian geeignet war und es dann einfach vielleicht was anderes war, als ich mir davon erwartet habe und das dann irgendwie schwierig war für mich zu akzeptieren. Keine Ahnung, aber ich kann ziemlich sicher sagen, dass ich das nochmal versuchen werde zu gucken, weil ich halt weiß, eigentlich stehe ich da voll drauf, dass hier was anderes probiert wird mit dieser Franchise.
Ja, ich finde es aber auch legitim. Also wenn du es halt langweilig findest, findest du es langweilig. Das ist ja jetzt nichts per se Schlimmes. Bei mir hat das funktioniert, dieses Ruhige, dieses Zurückgefahrene. Ich fand auch Mando als Charakter gelungen, gerade weil er hinter einer Maske ist und dann trotzdem noch genug rüberkam und auch eine Charakterentwicklung stattfindet im Verlauf der Serie, die ich sehr herzig fand. Und ich finde, die Serie lebt sehr stark durch ihre Stimmung, durch ihr Gefühl, durch den Geruch, wenn man so will, weil da wirklich was aufgebaut wird in Star Wars, dass man ein bisschen mehr gefühlt anfassen kann, dass sich ein bisschen echter anfühlt als das Star Wars der Filme, das immer sehr groß ist und sehr laut. Und das ist The Mandalorian halt fast gar nicht. Und das mag ich sehr gern. Ich habe jetzt die Staffel 2, wie gesagt, die ersten 2 Episoden geguckt. Und mochte sie beide nicht so wirklich.
Oh, interessant.
Ja, also die setzen eigentlich das fort, ne? Das sind voneinander unabhängige Episoden. Du hast immer so einen Aufhänger, wo Mando in eine Situation reingerät, wo er dann irgendjemandem helfen muss. In der ersten Folge ist es so ein kleines Western-Dorf im Wesentlichen, das von einem Monster malträtiert wird und da muss er dann helfen. Und beim zweiten ist es eine Escort-Quest im Wesentlichen, die er macht. Überhaupt ist die Serie super videospielig. Das sind immer einzelne Quests. Und er kriegt ja in der ersten Serie sogar eine neue Armor. Was ich sehr lustig finde.
Ja.
Also irgendwie muss ich da auch manchmal an Videospiele denken. Und das Ding ist, in der letzten Folge von der ersten Staffel gibt es ja, wie gesagt, diesen neuen Bösewicht. Und es wird die Bedrohung weiter gesponnen. Und es gibt so eine Art Cliffhanger. Und der wird halt auch jetzt erstmal nicht angesprochen so richtig. Und da stört es mich schon ein bisschen. Weil jetzt hätte ich erwartet, dass ich da ein bisschen mehr bekomme. Und was die Serie ein bisschen zu gern macht, ist im letzten Shot irgendwie den Unterleib oder die Silhouette von einem mysteriösen anderen Charakter zu zeigen, der dann für die Zukunft relevant ist. Aber dieser Charakter kommt dann gar nicht zwingend in der nächsten Folge vor. Sondern erst irgendwie später. Und das ist so, es wird die ganze Zeit so rumgeteased, weißt du? Und das in Kombination mit der eigentlichen Episodenstruktur beißt sich, finde ich, ein bisschen. Aber ich fand auch die 2 Episoden jetzt einfach nicht so gut. Also da haben mir die der ersten Staffel ein bisschen besser gefallen. In der ersten Episode von der zweiten Staffel hast du so einen Gastauftritt von Timothy Olyphant, dessen Charakter mir nicht so wirklich zusagte. Und in der zweiten war es so ein Fall von, da ist mir zu viel Suspension of Disbelief notwendig. Also da wird dann die Logik der einzelnen Events ein bisschen zu sehr gestreckt. Ganz simples Beispiel. Er muss dort eine Kröten-Alien-Froschfrau eskortieren, die ihre Eier...
Yoda?
Bitte?
Yoda?
Nee. Baby Yoda ist ja die ganze Zeit dabei. Das ist wirklich einfach so eine anthropomorphe Kröte. Und die hat so einen Container von ihren Eiern dabei und den muss sie sicher an eine andere Stelle bekommen, damit sie die ausbrüten kann. Irgendwie so ist es. Und die ist dann halt im Lager von seinem Schiff bewahrt und dann gibt's mittendrin so eine Verfolgungsjagd, wo er vor Leuten fliehen muss. Ich versuche da jetzt mal relativ detailfrei zu bleiben, um Spoiler zu vermeiden. Und in dieser Verfolgungsjagd macht er wirklich die krassesten Manöver. Also er fliegt irgendwie halbe Loopings, er schaltet den Motor vom Raumschiff aus, um quasi durch die Wolkendecke zu fallen auf einen Planeten, und die werden rumgewirbelt, also auch du siehst so Shots vom Cockpit, wie diese Alienfrau sich so festhalten muss, weil das alles so krass ist, und dann machen sie so eine Art Bruchlandung und sind dann entkommen. Und sie sind aber auf so einem Eisplaneten und brechen dann, nachdem sie schon gelandet sind, ja, also sie stehen still da, dann brechen sie durch so eine Eisdecke durch, und dann kommt ein Shot auf das Lager, wie alles, was dort noch ganz ruhig steht, durcheinander gewirbelt wird, unter anderem auch die Eier. Und ich denke mir so, hä? Das hätte doch schon längst alles kaputt sein müssen.
Okay, ja.
Verstehst du, so ein ganz,
ja,
ist eigentlich,
kleines Ding.
Genau, es ist eigentlich Nitpicking, aber diese Art von hä, what the fuck, Moment, passiert mir ein bisschen zu oft dann in der Serie, als dass ich es so komplett wegwischen könnte, beziehungsweise ich könnte es besser wegwischen, wenn ich den Rest ein bisschen spannender und dann nicht so vorhersehbar fand, wie es jetzt war in dieser zweiten Staffel. Und was auch mir noch aufgefallen ist, auch wieder in dieser zweiten Folge vor allem, ich glaube, es ist vor allem die zweite Folge, die mir einfach ein bisschen sauer aufgestoßen ist jetzt, wie gemein Baby Yoda ist. Ist so einer der Gags, der sich durch diese Folge zieht, ist, dass Baby Yoda gern die Eier von dem Frosch-Alien isst.
Und das mag ich aber sehr.
Und naja, so als einzelnen Gag, finde ich, kann man das auch machen. Und Mando muss das so muss ihnen sagen, nee, die sind nicht zum Essen. So. Und das wird dann so oft aber wiederholt, dieses, na, er geht jetzt an die Eier ran und will die essen. Und ganz zum Schluss, der Abschlussgag dieser Folge ist, dass er sich wieder so ein Ei gestohlen hat. Obwohl man ja meinen sollte, die Charakterentwicklung ist, er lernt das dann, weil ja Mando ihm das beibringt und das ist ja Leben, das er respektieren muss. Nee, ist einfach ein Arschloch. Das ist mir irgendwie, da habe ich an mehreren Stellen mir so ein bisschen in den Kopf fassen müssen. Das fand ich tatsächlich nicht so spaßig. Und ich hoffe, dass die weiteren Folgen dieser Serie dann wieder ein bisschen mehr meins sind. Aber es gibt sicherlich Leute, die das genauso mögen wie auch die erste Staffel. Und ist ja auch okay. Aber mir sind diese beiden Folgen tatsächlich ein bisschen sauer aufgestoßen. Bei denen dachte ich mir so, das ist jetzt irgendwie nicht so ganz das, was ich mir erhofft hatte von der zweiten Staffel von Mandalorian. Zum einen auf der Ebene, dass mir die einzelnen Storys jetzt nicht so wahnsinnig viel gegeben haben. Zum anderen aber auch auf der Ebene, dass ich jetzt schon an dem Moment bin, wo ich gerne den großen Plot sehen würde. Das, was sie wirklich erzählen wollen mit Baby Yoda und so. Ja, den gibt's ja. Er wird halt die ganze Zeit angeteased.
Ja.
Es kann halt sein, dass er wieder nur am Ende stattfindet.
Maybe. Würdest du, hat denn der Mandalorian so ein bisschen Charakter mittlerweile?
Ich also finde, er hat ja schon in der ersten Staffel Charakter. Also ich stimme dir ja nicht zu, dass er charakterlos war.
Okay. Ja, vielleicht auch nur über den ersten, vielleicht habe ich auch nicht genug Folgen gesehen, dass sich das noch ein bisschen ändert. Ich glaube, ich habe die letzte Folge, die ich gesehen habe, war, wo die anderen Mandalorians auch ein bisschen relevanter werden.
Ja, ich weiß jetzt nicht mehr, welche das
ja, ich auch nicht war, genau.
Ehrlich gesagt. Ja, es ist, wie gesagt, die erste Staffel mag ich insgesamt immer noch, obwohl ich da auch teilweise meine Probleme mit hatte. Aber es ist halt so, weißt du, Mandalorian Staffel 1 war, als ich sie geguckt habe vor ein, zwei Monaten, so ein bisschen eine Versöhnung mit Star Wars, nachdem ich Rise of the Skywalker halt voll blöd fand und da so ein bisschen raus war und auch die Lust nach Star Wars mir eine ganze Weile vergangen ist. Mandalorian hat das wieder so ein bisschen aufkeimen lassen und ich hoffe, dass es jetzt nicht direkt wieder kaputt gemacht wird.
Ja, ja, ich glaube so schlimm kann es nicht werden.
Nee, es ist jetzt auch nicht so schlimm, dass ich jetzt, also es will ich auch nicht übertreiben, dass ich das jetzt richtig scheiße fand oder so. Ich habe nur so manchmal davor gesessen und dachte mir so, seriously? Merkt ihr nicht, wie das gerade keinen Sinn ergibt und wie gemein das gerade wirkt? Naja.
Ja.
Wer weiß. Okay, das wollte ich nur noch dazu anbringen.
Ja, aber sehr interessant.
Mandalorian angebracht.
Ja.
Okay, damit sind wir dann auch durch mit diesem Podcast. Nächste Woche ist Next-Gen-Time. Robin, wie aufgeregt bist du auf einer Skala von 1 bis 10? Eigentlich hast du es am Anfang ja schon gesagt, aber ich will es also nochmal in eine Zahl umgewandelt.
Ich glaube, aufgeregt ist eher so eine 5, aber Freude ist bei 9. Also ich freue mich da einfach mehr darauf. Das genau, ich bin einfach echt happy, neues Spielzeug morgen abzuholen und da dann Kingdoms of Amalur drauf zu spielen.
Ich dachte, du sagst Kingdom Hearts.
Nope!
Ich glaube, das werde ich aber installieren, weil dieser Unlocked-Modus wäre ein ganz guter Framerate-Test.
Bei Kingdom Amalur meinst du?
Nee, bei Kingdom Hearts. Nicht bei Kingdom
Hearts. Oh ja. Ja, das wird einfach mit 60 laufen, gehe ich mal von aus. Hoffe ich doch.
Das hoffe ich doch, ja, genau. Ja. Aber das kann man ja testen. Gut, das soll es gewesen sein. Ihr könnt uns unterstützen auf patreon.com/schuckt und steady.de/schuckt. Ab 5 Euro pro Monat erhaltet ihr da Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Es gab erst neulich zum Beispiel 2 Folgen Uwes Bollywood. Eine gab es für alle und eine, nämlich die zu Far Cry, ist Patreon und Steady exklusiv gewesen. Und jetzt am Wochenende gab es auch eine Folge Hooked on Topic zu Spielen, die Sequels verdienen. Habe ich ja in der Mitte im Werbesegment auch schon mal erwähnt. Und das könnt ihr euch dann dort anschauen. Ab 10 Euro werdet ihr zum Feedback-Supporter. Eure Fragen kommen bevorzugt im nächsten Feedback-Podcast dran. Da gibt es dann aber nochmal einen extra Post zu. Und ihr könnt auch an exklusiven Votings teilnehmen, zum Beispiel zu neuen Time to 3-Projekten oder weiteren Dingen. Das Uwes Bollywood zu Far Cry war etwa auch ein Community-Vote, der dann dort auch stattfinden würde, wenn es nochmal sowas gibt. Und ab 25 Euro werdet ihr zum Podcast-Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-Produzenten: Michael Noritz-Wolf, Jan Lippert, Gerebor, Oldsport, Mike Reichel, Christopher Dietrich, Felix Weiß, Maxoskelett, Apu, Autaku, Chipza, Christian Hühndorf, der Weihnachtsdrache, Didi, Donathan Styles aka Don Stylo, Dopsy, sponsored by Homeoffice, Dr. Strobel, Fuhre 96, Hauke Brav, Lea Lackner, Lennart Struck, Lignum, Markus Ottensmann, Matze, McLavin 008, Michael, Numemon digitiert zu, Oliver Zirfers, Ralf kauft schon mal Geschenkpapier, Rick O, The Epic Snowwolf, Simon Dobichai, Tommy 88088, Zombie und Wintercracker und Ceron. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten.
Vielen, vielen, vielen Dank.
Ich mag sehr, wie es so langsam in Weihnachtsnamen umdriftet.
Ja, also ich aß bereits Spekulatius, ein Chai Latte hole ich mir gleich. Also das passt mir auch alles sehr gut. Macht weiter damit.
Chai Latte typisch Weihnachten?
Vielleicht weniger typisch Weihnachten und mehr typisch herbstlich, aber es geht so in diese gleiche Mut rein für mich. Doch schon, also ich persönlich habe den erst durch Lucy entdeckt, aber für Lucy ist es ja ein Weihnachtsdrink. Okay. Aber vielleicht auch nur für sie, I don't know.
Ich weiß es auch nicht, aber da hat ja eh jeder auch teilweise seine eigenen Traditionen, was ja ganz schön ist.
Ja, genau, ich trinke immer Fritz Cola an Weihnachten, das ist mein großer, aber auch an allen sonst. Anderen.
Ja. Okay. Euch dann noch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen und hören uns dann im nächsten Podcast oder Video. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.